redet, ist nicht tot.
Eine neue Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht als ich, mir was von Fotografie erzählt und wir uns gegenseitig was von Fotografie erzählen. Hallo Chris.
Ja, hallo Holger.
Ich war mal wieder unterwegs. Passiert ja jetzt nicht so oft, dass ich unterwegs bin. Wir waren in Prag 5 Tage. Oi. Und ich habe mit mehr oder weniger Schrecken, also mehr oder weniger Schrecken, eigentlich mit großer Ernüchterung festgestellt, dass für so eine Reise in die Stadt, also mehrtägige Städtereise, das scheiß iPhone mittlerweile völlig ausreichend ist. Mhm. Das ist, also ich habe die ganze Zeit meine Kamera mit mir rumgeschleppt, jetzt nichts Großes, also habe wirklich nur die kleine Sony mitgenommen, also diese Alpha 6000, und habe die praktisch nicht ausgepackt. Mhm. Außer, wo wir mal im Museum waren, wo ich dann irgendwie ein bisschen, ja, schlechteres Licht hatte und mehr Auflösung brauchte und irgendwie sowas. Aber ansonsten, also es war ein bisschen auf so eine komische Weise irritierend, dass ich dann irgendwann dachte, warum jetzt eigentlich reicht das iPhone?
Es ändert sich total viel gerade. Mir ging es jetzt am Wochenende so. Ich war letztes Wochenende, ich habe einen Bekannten, der ist Pilot, so eine kleine Maschine, und der muss halt immer wieder mal fliegen, um seine Lizenz zu behalten. Und da kommen wir so einmal im Jahr irgendwie fliegen wir mit dem mal am Wochenende irgendwo hin. Und das haben wir gemacht. Und natürlich mache ich da mal so ein bisschen Doku, nehme die Kameras mit, verschiedene. Mhm. Und ja, kommt hinterher, fliegt irgendwie ein kurzes Video bei raus und da waren halt meine Spiegelreflexen dabei. Und ich habe dann am Schluss das meiste tatsächlich auch mit dem iPhone gefilmt. Das ging jetzt im Video hauptsächlich.
Auch schön.
Weil das Ding besser stabilisiert und in 4K aufnimmt und mit seinem, ja, circa 28 mm eine ganz gute Brennweite hat. Und die Farben kommen gut raus, ja. Es macht automatisch HDR.
Das ist so. Ja. Ich habe dir gerade einen Link in den Chat geworfen zu meinem Flickr-Album Prag.
Sehr schön.
Da sind die ersten 4 oder 5 sind alte. Also es fängt eigentlich da an, wo dieser Hirsch hängt. Aber wenn du dir zum Beispiel dieses Nachtfoto anguckst, ne? So von der Karlsbrücke, genau. Mhm. Das ist halt mit dem iPhone gemacht.
Ja.
Also aus der Hand. Das ist doch total absurd.
Naja, und das iPhone ist dann noch nicht mal das Beste, was das Thema Nachtkameras angeht. Also diese ganze Pixel 3-Geschichte und so von Google, die machen mittlerweile Nachtbilder. Da schlackerst du mit den Ohren. Und zwar, also die nehmen da Techniken her, die so schlau sind. Also stell dir vor, du stellst die Kamera an. Das musst du ja noch tun, die Kamera. Also das ja. Irgendwie in Kameramodus schalten. Und in dem Moment fängt das Ding an, Bilder zu machen.
Ja.
Ohne, dass du irgendwo drauf drückst.
Ja.
Und dann hältst du das irgendwo hin, um das Bild zu machen. Das weißt du nicht, dass das Ding das tut. Aber es schießt jetzt Bilder, es analysiert, es guckt, wie stark bewegst du das Phone, wie lang und wie kurz müssen diese Belichtungszeiten sein und macht dann irgendwie, was weiß ich, 10 Bilder die Sekunde oder so.
Ja.
Keine Ahnung, was auch immer. Und dann drückst du auf den Knopf.
Und dann rechnet es alles zusammen, was es vorher gelernt hat.
Naja, so in einem gewissen Zeitraum auch noch ein bisschen hinterher. Das
Wahnsinn.
Ist bei so dunklen Aufnahmen heute auch sinnvoll, wenn man auslöst und dann noch eine Sekunde wartet, bevor man die Kamera bewegt. Und dann wird gematcht, gemischt, zusammengerechnet und wir sind da echt mitten in der Revolution gerade.
Und das macht das iPhone noch nicht?
Mit Sicherheit macht das zum Teil, aber noch nicht so gut, beziehungsweise noch nicht so eindrucksvoll.
Aha.
Ich denke auch, die geben sich heute alle nicht mehr so viel, diese Kameras.
Ich wollte gerade sagen, also das lässt Apple sich doch nicht gefallen, dass da irgendwie so ein Pixel besser ist. Obwohl, die wollen ja auch das nächste iPhone noch verkaufen, ne?
Mit Sicherheit. Und Kameras sind halt ein wichtiger Verkaufsding. Ich meine, schaust dir mal an, das, was gerade draußen ist, das Huawei P30 Pro.
Mhm.
Das ist das Kamera mit dem irgendwie 50-fach Zoom. Also Kombination digital, also optisch und digitaler Zoom.
Ja.
Wo du sagst, na, den digitalen Zoom benutzt man ja nicht.
Gell? Genau.
Da wird's alles grisselig und so. Aber Fakt ist, die haben dann halt auch so eine AI-Komponente dahinter, dass dann das, was da grisselig ist, irgendwie wieder gerade gerechnet wird.
Oh Gott.
Und jetzt hast du dann so quasi ein Gerät. Also 50-fach Zoom heißt dass das Ding von umgerechnet circa, was weiß ich, 20 Millimeter, lass es sein, bis irgendwie 1200 Millimeter.
Wahnsinn.
Also du hast ein kleines Teleskop quasi, ja, in der Hand.
Ist das doch Wahnsinn.
Aber ich bekomme das Gefühl, du bist langsam über die fotografische Winterdepression drüber.
Naja, zumindest waren wir halt unterwegs und ich habe ein bisschen geknipst. Ne?
Der Frühlingsboost, kennst du das? Also
doch.
Im Winter hast du keinen Bock zu fotografieren, weil es ja eh kein Licht und draußen ist kalt und macht keinen Spaß und so. Also mir geht das ja auch so, dass ich im Winter eher so einen Dip bekomme, mhm, und dann, jetzt wo die Sonne rauskommt, das dann auch irgendwie wieder mehr Spaß macht.
Ja, ich bin gerade immer noch irritiert davon, dass ich für so meine Alltagsdinger, ich bin ein Semi-Profi-Kamera, nicht brauche. Also das irritiert mich gerade immer noch nachhaltig. Also aber andererseits ist es natürlich auch ganz schön. Also jetzt habe ich halt auch immer meine Kamera dabei. Also es ist jetzt nicht mehr, dass ich mein Telefon, also ich habe ja ein iPhone X mir vor ein paar Monaten zugelegt, und ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich mit dem Handy fotografiere, sondern ich mache halt ein Foto. Das ist schon ganz interessant. Also
ändert sich. Aber es ist auch schön, dass du noch dabei bist. Also ich konsumiere ja so das eine oder andere Medium, was du sonst noch so machst. Und du bist gerade in der Wochendämmerung irgendwie dabei, eine Kamera zu verschenken.
Ach so,
ja. Also ich hatte mich dann gefragt, gibt der jetzt die Fotografie auf? Müssen wir um diese Sendung bangen? Oder
ich hatte doch diese Phase, wo ich irgendwie auf eBay alles unter 15 Euro oder was das war.
Fast zu viele.
Okay. Ich habe einfach viel zu viel von dem ganzen Krempel. Das ist völliger Quatsch. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich sowas als Trinkgeld an den Pizzajungen gebe. Hier eine Kamera. Aber der versteht das ja nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, damit höre ich nicht auf, ich wäre ja bescheuert.
Wobei, aber du wirst dich wundern, wo Leute mit einem Fotohintergrund rumrennen. Also wir, Moni und ich, sind ja mal irgendwo hingeflogen, an der Security im Frankfurter Flughafen war dann der Mensch, der auf die Bitte, dass man den Beutel filme, möglichst von Hand checken möchte, dass der nicht durchs Röntgen muss, hat er erstmal vehement gesagt, nee, das ist kein Problem, das geht alles, das macht nichts kaputt. Und dann haben wir extra noch so eine Rolle Delta 3200 drin gehabt, also einen sehr hochempfindlichen Film, weil der immer sagt, nee, bis 1600 kein Problem. Und dann haben wir diese Rolle rausgeholt und sagt, nee, hier ist aber hochempfindliches Zeug drin. Naja, es geht trotzdem nicht. Wissen Sie, ich kenne mich da aus, meint er dann. Ich bin nämlich in der Fotocommunity und ich habe da sogar ein Bild auf der Titelseite. Fanden wir dann lustig. Er hat es dann doch von Hand gecheckt.
Ja, ich bin sogar in der Fotocommunity. Ja. Alter Vater.
Also, ich kenne seine Bilder nicht. Wahrscheinlich ist es auch nicht wirklich schlecht, aber das war so.
Ja, aber so eine etwas bizarre Ansage halt, ne?
Ja, schon, ne? Du?
Ja?
Es gibt eine traurige Mitteilung zu vermelden.
Oh je.
Du erinnerst dich an, vor 2 Jahren warst du in Berlin auf dem Workshop mit uns, dem Film-Extrem-Workshop.
Jetzt auch nicht, die haben Pleite gemacht.
Nein, haben sie nicht. Aber das Business hat sich ja verändert, ne? Bei denen hat sich's ja von Film entwickeln, vergrößern, Abzüge machen, ganz stark Richtung Digitalisierung von Medien bewegt. Also die scannen ganz viel und machen irgendwelche auch Audioaufnahmen, also so Digitalisierung von Schallplatten und alles Mögliche, was man sich da nur vorstellen kann. Aber sie hatten ja noch diese Entwicklungsmaschine, diesen Hänger.
Jo.
Also diese Teufelsmaschine, diese Höllenmaschine, wo die Filme hin reingehängt werden im Dunkeln und dann werden die über so Zahnräder und Kettenantriebe in verschiedene Bäder getunkt und bewegt. Und
genau.
Den haben wir jetzt dieses Jahr zum letzten Mal benutzt.
Ja, das hattest du erzählt.
Ja, wir hatten es ja noch ein Jahr lang quasi
crowdgefundet,
Sterbehilfe gegeben. Also da haben wir einfach noch einen Teil der Chemiefüllung bezahlt. Und ist jetzt rum. Der Hänger wird verschrottet. Also brauchst du eine Entwicklungsmaschine? Man braucht eigentlich nur irgendwie 2 nicht allzu große Räume dafür und dann einen mit einer Abteilung.
Und reichlich Geld, um die Chemo da rein zu,
Naja, die Chemie selber, also so eine Füllung kostet, also erstmal braucht man irgendwie Transportmöglichkeiten, weil das Ding ist groß und schwer. Und zweitens, so eine komplette Füllung Chemie kostet nur irgendwie 1000 Euro.
Ja, das geht ja noch. Das kann man ja schnell YNABen, 85 Euro im Jahr, im Monat.
Genau.
Kriegst du es hin.
Und dann, genau, brauchst du Mulchi. Und dann hast du den Refresher, also du brauchst die Chemie quasi, die wird dann während des, also die wird nicht, bis er ausgelutscht ist, verwendet und dann ersetzt, sondern da sind dann so Bottiche nebendran mit Schläuchen und Pumpen und Zeug, wo dann quasi bei jedem Entwicklungsvorgang noch ein bisschen frischer Entwickler reingetropft wird.
Wiederaufbereitungsanlage.
Genau, das erfrischt sich quasi immer auf, dass man das quasi konstant immer verwenden kann. Aber jetzt ist das letzte Mal, es lohnt sich nicht mehr. Und jetzt müssen wir gucken, weil wir wollen da eigentlich schon mal noch mal einen Workshop machen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen.
Was machen die jetzt, wenn sie Farbfilmentwicklung haben wollen? CeWe.
Ins Labor schicken, aha, aha. Genau. Das wird sowas wie CeWe sein, vermutlich, ja. Ja, also drucken tun sie noch selber, allerdings eben keine chemischen Vergrößerungen mehr mit Licht und Fotopapier und so, mhm. Sondern mit so einem Farbsublimationsdrucker, der da also hinten quasi Bilder raushaut, ja. Die sich von der Haptik und von der Optik genauso anfühlen wie bisherige Abzüge.
Ich habe ja schon. Ich habe außerdem, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, ich verliere hier den Überblick, ich verabschiede mich zunehmend von Instagram, weil Instagram mir wirklich auf den Sack geht. Hm. Dieses, weißt du,
auch nicht mehr viel.
Diese, hier sag schnell.
Also ist eine Werbeverkaufsveranstaltung.
Es ist eine Werbeverkaufsveranstaltung, dann dieser Algorithmus, mich nervt das, ich möchte das gerne chronologisch sehen, was ich da sehe. Und ja, jedes fünfte Posting ist eine Reklame für irgendwas, was mich entweder nicht interessiert oder irgendein Ding ist, das ich in den USA bestellen muss, wo ich ganz genau weiß, dass ich dann wieder hier 5 Kilometer weiter zum Zoll muss, da rumsitzen muss, um dann 3,80 zu zahlen, um das da rauszuholen. Und das ist irgendwie.
Oder sie hauen dir wieder Vorschläge, also speziell wenn du so einen Business-Account hast, Vorschläge um die Ohren, wo du gerne wie viel Geld einwerfen könntest, damit du nochmal 10 Leute mehr.
Ach Gott.
Und.
Nee, das habe ich nicht. Aber ich habe echt gedacht, so, boah, Instagram, du gehst mir sowas von auf den Sack. Auch dieses, klar ist das ganz schön, du refreshst und hast dann eine neue Anordnung irgendwelcher Bilder, die du noch nicht gesehen hast, ne, weil der Algorithmus macht dann irgendwie Spaß, aber ich fand das ganz furchtbar. Und ich mach das jetzt fast nur noch auf Flickr. Also ich habe jetzt auf Flickr ein Album, das heißt Snapshots. Und da schmeiße ich einfach alles rein, was mir über den Weg läuft. Und was nicht irgendwie so eindeutig zuzuordnen ist. Was weiß ich.
Du bist auch bei Flickr noch als Pro.
Ja, genau.
Ja.
Da ist mir dann auch egal, wie viele Fotos ich da reinlade. Ich habe gedacht, dann klicke ich mir den Pro-Account, mache da mein Snapshots-Album, fülle das auf mit irgendwie lustigen Bildern, die ich unterwegs sehe. Und wenn ich irgendwann den Pro nicht mehr haben will, lösche ich einfach dieses eine Album und ja. Bin dann wieder unter 1000 Fotos. Also.
Das ist eine coole Idee. Das, ja, Flickr mache ich jetzt auch immer wieder mehr, weil es einfach, ja, mir gefällt das Modell. Du wirst Geld ein, das Bilder zeigen und das war's.
Und was auch zur Folge hat, ist, dass ich, also bei Instagram, da haust du halt alles raus, ne? Hässliches Essen, schönes Essen, überhaupt Essen, mir geht es auch ein bisschen auf den Sack, diese Essensfotografiererei, ehrlich gesagt.
Das sind ja die Kameras mittlerweile, die Smartphones mittlerweile auch darauf optimiert.
Echt?
Mit Sicherheit in der Form. Also das Zeug sieht heute so viel besser aus mit Smartphones als mit allem anderen.
Ja, und bei Flickr traue ich mich das nicht. Also bei Flickr denke ich dann so, ah, nee, kannst du jetzt nicht ein Essensbild hintun, ey, wer bist du denn? Das ist ja total, so ein Proll bist du nicht. Das Essensbild haust du jetzt auf Instagram. Das heißt, ich treffe jetzt gelegentlich so total asoziale Auswahl. So, ja, Instagram, ey, kann die hässliche Reuse sehen. Und alles, was mir in irgendeiner Form, aus irgendwelchen Gründen irgendwie gefällt, fliegt halt auf Flickr.
Ja, aber ich meine, Plattformauswahl nach Inhalten oder nach Inhaltsart ist ein Ding.
Ja, ist halt nur ein bisschen so, ich habe halt irgendwie so 4000 Instagram-Follower und bei Flickr, keine Ahnung, 30 oder so. Ich weiß es gar nicht, wie viele Leute gucken mir denn dazu bei Instagram? Na, keine Ahnung. Wo sieht man denn das überhaupt?
1800. Wenn du auf instagram.com/deinen Usernamen gehst, dann siehst du es.
Da sieht man das schon? Ach, guck.
Ja.
Warte mal, jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht. Nee, nicht Instagram, ich meine bei Flickr.
Ach so, bei Flickr?
Ich weiß gar nicht, wie viele Follower. Naja, ist halt so, dass da ist man dann schon, da 1,9K, 1900 Follower.
Also du bist lange auf der Plattform.
Mir geht's ja, stimmt. Auch
so. Also,
damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ich habe sogar 5000.
Schwein. Gerade die 5000. Nee, aber wenn du dann irgendwie so, dann letztendlich sind wir dann ja doch alle infiziert und so Reichweiten-Junkies, ne? So, ist ja geiler. Wenn der Podcast jetzt noch 20.000 Hörer mehr hätte, wäre es halt geiler. Und dann hast du halt so 4000 Instagram-Follower und denkst so, das ist ja trotzdem irgendwie ein Wert, auch wenn es nicht wirklich, naja, es ist halt irgendein Wert.
Was ist das denn?
Naja, 4000 Leute wollen sehen, was du so postest, ne?
Naja, wollen sie das wirklich? Also, das ist die Frage, weil...
stimmt.
Ich würde mich jetzt nicht so zum... Also, ich benutze die Social Media ja... Ich benutze höchstens mal Twitter noch, um mich da tatsächlich mit Leuten über was zu unterhalten. Mhm. Soweit man das da tun kann. Aber es gibt ganz viele Plattformen, da bin ich halt drauf und folge halt mal spaßeshalber zurück.
Ja, okay.
Ohne jetzt ein im Einzelfall tatsächlich immer ein Interesse zu haben. Meistens schon, aber da gibt's genügend dann doch dazwischen, wo ich sage, nö, da folge ich halt zurück, weil ich nett bin.
Mhm.
Und dann habe ich eine Timeline, die halt nur noch an mir vorbei rauscht,
ja,
weil zu viel drin ist. Und dann nehme ich die Sachen nicht wahr. Also ich will nicht immer auch von den Leuten alles lesen, was sie posten.
Ja, den wenigen, denen ich folge, bei denen dann schon. Oh mein Gott, ich habe gerade...
Wenn du das gut moderierst, ne? wenn du da Haus hältst, dann ist das gut. Aber an der Stelle bin ich ein bisschen Horder.
Ich habe gerade gesehen, dass ich sehr wohl ein Essensfoto auf Flickr habe. Aber auch in der Rubrik F&B. Ach nee, okay, das ist privat, siehst du? Das kann man gar nicht sehen.
Wobei, und der klassische Essens-Snapshot, also ich sitz im Restaurant, der Kellner kommt, bringt mir das Essen, ich mache ein Foto davon. Das kannst du ja noch ein bisschen ausgefuchster machen. Wir hatten hier einen Workshop, der so sehr, sehr unsexy betitelt war mit Produktfotografie.
Ja, aber Backshot heißt das oft.
Letztendlich war es halt Tabletop-Zeug, Produkte, Kleinzeug, viel mit Licht, viel mit Grundlagen. Ich schick dir gerade mal ein Bild, da ist zum Beispiel das hier rausgefallen. Und das ist halt das Thema Umgang mit Licht. Das Bild
ist
gefallen, weil da Wein drauf ist, ne?
Ja. Nee, nicht deswegen, wegen des Lichts. Ist von hinten beleuchtet, ne?
Von hinten seitlich, also im Prinzip ist das, aber es ist eine Lichtquelle. Das ist von hinten eine Softbox mit einem senkrechten schwarzen Stück Pappe dahinter und dann nachbearbeitet. Also der rote Hintergrund ist später. Ne? Also das... Also wenn du es dann tatsächlich mal ein bisschen bewusster machst, dann lernst du brutal viel auch dabei, was
klar.
Licht angeht, was Reflexion.
Aber machst du das im Restaurant? Also der Kellner hat dir
gerade... Ich baue da meine Softbox auf. Und
echt? Nee. Hätte ja sein können, dass du irgendwie so ein Faltding hast, so flump, mit direkt einer Halterung fürs Smartphone, dass es auch an der richtigen Stelle ist. Und so, Entschuldigung, Sie stellen Sie mal hier rein. Zack,
bumm. Naja, meine Mutter zum Beispiel, die hat ja ein glutenfreies Online-Kochbuch. Und die macht im Prinzip zu allen Rezepten, die sie da neu einträgt, ein Foto.
Klar, da ist es sinnvoll.
Aber da macht sie es eben nicht so, sondern sie war halt mal bei mir auf dem Workshop und dann haben wir halt mal am Thema Licht gearbeitet und wie sie sowas tut. Und die meisten Bilder, die sie tut, da weiß sie jetzt, dass das Tageslicht das Beste ist und welche Stelle ums Haus rum, hinten auf der Terrasse ist ein super Licht und vor allem zu der und der Tageszeit. Und da kommen halt dann Sachen raus, die in der Regel ganz hübsch sind.
Ne, ich habe ja dann eine Zeit lang, als ich dann irgendwann gedacht habe, so, ey, ich habe keinen Bock mehr, mein Essen zu fotografieren. Ich finde auch überhaupt, waren letztens auch im Restaurant und eine der beteiligten Personen hat halt ständig ihr scheiß Smartphone in der Hand gehabt. Ich bin da, mittlerweile reagiere ich da auch wirklich allergisch drauf. Also es ist auch echt so, dass ich mein Telefon absichtlich in der Tasche lasse, selbst wenn ich die Apple Watch nicht anhabe und mir denke, nee, ich bin jetzt gerade mit lieben Menschen zusammen, wenn irgendwas ist, dann wird man mich sowieso, also wenn wirklich was Dringendes ist, wird man mich anrufen und das merke ich dann und da kann ich dann hingucken, aber solange bleibt das Ding in der Tasche und mir geht diese Handyzuckerei im Restaurant ein bisschen auf den Geist und bei mir halt erst recht.
Man muss halt doch die ordentliche Kamera mitnehmen zum Essen.
Und dann habe ich eine Zeit lang, habe ich immer nur die abgegessenen Teller fotografiert, was ich eigentlich das viel geilere Motiv finde. Ja. Immer so alles abgefressen, Foto, Instagram, ist ja nur Instagram.
Du, letztendlich, wenn du da auch eine Serie draus machst, dann wird das Ganze schon wieder, weißt du, einer im Trainingsanzug sieht irgendwie luschig aus und 50, die synchron tanzen, die sehen schon wieder gut aus. Also ja. du hast ein riesiges Serienpotenzial dahinter. Hm. Unbedingt. Kennst du die Bechers?
Die Bechers?
Becher, Hiller Becher und ihr Mann, Bernd und Hiller Becher, die haben vor 100 Jahren haben die fotografiert,
okay,
haben auch unterrichtet und von denen gibt es zum Beispiel Bücher über Wassertürme oder über Hochöfen. Mhm. Also wenn du mal Becher, Hochöfen in die...
Oh Gott, die haben sogar einen Wikipedia-Eintrag, die Herrschaften.
Ja, die sind richtig gut. Also der Gurski ist zum Beispiel von denen gekommen, ne? Der hat da gelernt. Und dann schaust du dir mal so an, diese Hochofenbilder von denen zum Beispiel. Sind also sagenhafte, also das Serienpotenzial ist da. Und das ist richtig gut.
Ah, ja, sehr schön.
Und die haben dann eben so Industriebauten und solche Geschichten haben, die...
Stimmt, sobald ein Hochofen sieht oll aus... 12 Hochöfen sehen interessant aus, ja.
Ja, und wir haben mal vor Jahren haben wir Workshops gemacht im Landschaftspark Duisburg im Lappadu. Mhm. Und die haben da auch so eine so eine Halle, wo dann irgendwelche Veranstaltungen stattfinden, so eine große, das war früher eine große Maschinenhalle und ist eben jetzt umgebaut. Und da war auch so eine Becherausstellung, weil das ist auch ein Hochofengelände. Mhm. Und die hatten außen an der Halle, also es ist so eine Halle, was weiß ich, 10 Meter hoch oder so. Die hatten außen an der Halle einen riesen Banner in 5 Meter Höhe, also ein 5 Meter hohes Banner mit diesen Hochofenbildern in groß. Das war schon irgendwie schwer beeindruckend. Also die Becherbilder mag ich.
Ja, die haben was. Naja, jetzt hoffe ich halt, dass irgendwie über kurz also oder lang...
Also leere Teller, jetzt machst du da auch mal so 12er-Serien draus.
Genau, dann mache ich mal leere 12er-Serien, leere Teller. Ja. Fange ich sofort mit an.
Hast du ein Projekt. Und die immer gleich, weißt du, dass die also dann auch wirklich
miteinander korrespondieren. Das ist eigentlich die Herausforderung. Ne? Obwohl, im Grunde kannst du sie ja immer dadurch gleich machen, dass Messer und Gabel immer gleich angeordnet sind. Ne?
Zum Beispiel, also ein verbindendes Element halt. Oder immer senkrecht von oben... Auf einer weißen Tischdecke zum Beispiel. Es wird noch Großes aus dir.
Oder auch nicht. Ich hoffe jetzt einfach, dass die ganzen Instagram-Follower zu Flickr rüberkommen und sich das da angucken. Und was halt auch ganz interessant ist, bei Flickr, das passiert total selten natürlich nur, so diese Interaktion, die da stattfindet, die ist halt so höflich und so, ne? Und da geht's um was. Da geht's halt um das Bild. Das ist total angenehm. Also da kommt nicht irgendwie einer und blurkt irgendwie rum, das weiß ich nicht, irgendwie du doof bist oder sowas, sondern das ist echt gesittet und nett und alles. Mhm. Und ich war neulich mal, das war schon mein erfolgreichstes Flickr-Posting, warte mal. Aus irgendeinem Grund war ich, wo kann man denn sehen, wie viele sich das angeguckt haben? Mann, irgendwo kann man das sehen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist das in, irgendwie, ich weiß nicht, auf welche Weise das geht. Also es gibt eine Flickr-Gruppe, die heißt Explore.
Ja, das ist ein algorithmisch generiertes Album, was täglich neu generiert wird.
Ah.
Das findest du auf deinem Mobilteil, wenn du da die Flickr-App aufmachst und auf die Lupe klickst, dann siehst du die Explore-Bilder.
Jedenfalls ist eins meiner Fotos dahin gekommen. I don't know why. Wie pro 1000 Likes? Was?
Nee, wie viel Likes und Views hast du bekommen?
8.498 Views. Das haben 8.000 Leute sich angeguckt. Ja. Das ist total. Und 82 Pfaffs. Ja. Und ein paar Kommentare. Ja. Und das ist halt ein...
Verkaufen.
Kann ich nicht? Nee, schade. Aber ist das erfolgreichste Foto aller Zeiten.
Ist toll fürs Ego. Ich das letzte Bild, was ich bei mir in Explore gelandet ist, hat irgendwie 50.000 Views bekommen und also es ging richtig ab.
Auch geil. Ja, aber guck dir das scheiß Foto mal an, was ich da, das ist halt irgendwie, warte, ich schick's dir mal. Das ist halt echt ein bisschen.
Explore ist interessant. Das habe ich kürzlich mal auf Tipps von der Toffel, habe ich das kürzlich mal zerlegt, was das denn genau ist, dieses Explore, weil was ein Algorithmus dahinter steht, weil zumindest für die Leute, die, ja, das ist doch ein geiles Bild. Das ist total aufgeräumt. Ich hätte es noch ein bisschen gerade gerichtet.
Ja,
links an der Kante mit dem Fenster.
Ja, ich habe es nach rechts, auf der rechten Seite. Also ich habe den Geldautomaten gerade gezogen. Ja.
Das hat eine ganz klassische Aufteilung. Dann überhaupt diese Kombination von diesem komischen, ist das ein Bordelleingang?
Ich habe keine Ahnung, sieht so aus.
Diese verrammelte mit Gittern dran, da ist also ein geheimer Club dahinter.
Puff mit dem Geldautomaten daneben.
Rechts ist ein gelber Geldautomat und drüber steht Tutti Frutti, was natürlich sehr an RTL erinnert und barbusige Mädels und so. Und drüber das EC-Klötzchen.
Aber irgendwie denke ich dann so, ja, aber das ist doch nicht mein schönstes Bild. Weißt du, wo ich dann denke, das kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt,
na gut,
ich gebe mir immer so viel Mühe.
Ich sag dir jetzt mal, warum die Dinger in Explore landen. Also ich habe hier 860 Tipps vom Topfloor, habe ich das mal zerlegt so ein bisschen. Ich link dir das mal, kannst du in die Shownotes tun. Cracking Explore. Was ist denn dieses Explore? Also Explore ist ein algorithmisch erzeugtes Album, wo Leute belohnt werden. Ich muss gerade mal hier meine Notes rausholen.
Für?
Wofür wirst du belohnt? Also es wird ein Verhalten belohnt und gleich vorneweg, es hat nichts, aber auch gar nichts mit der Qualität des Bilds zu tun.
Uff.
Schon, weil es werden jetzt Signale ausgewertet. Nämlich Signale wie zum Beispiel wie viele Likes und Favs hat dieses Bild in kurzer Zeit bekommen?
Mhm.
Also das ist schon mal so ein...
Das heißt, wenn ich also die Trollarmee auf Twitter bitte, ein bestimmtes Foto auf Flickr, jetzt mal ganz schnell ganz viel zu liken, dann komme ich in Explore damit.
Jein, da gibt's nämlich noch ein paar andere Faktoren. Okay. Natürlich ist das alles jetzt nur so reverse-engineert, weil die werden natürlich nicht ihren Algorithmus offenlegen, sonst wird er ja gegamed von allen. Aber da wird zum Beispiel, oder ziemlich sicher geht damit rein, ob du ein guter Citizen bist. Also ob du auf der Plattform Flickr auch selber aktiv bist. Ob du, also nicht, dass du jetzt einfach nur ein Bot bist, der reinwirft und gut ist, sondern ob du teilnimmst an diesem ganzen Ding. Das ist ein wichtiges Ding. Dann sind natürlich so ein paar richtig harte Fakten und ein paar harte Parameter. Zum Beispiel, wie groß ist das Bild? Hat es genügend Pixel für Explore? Also da lohnt sich's dann auch, und das sehe ich hier, du hast eine ganz ordentliche Auflösung, das ist schon mal sinnvoll. Du hast mal irgendwann gedreht, glaube ich.
Was habe ich gedreht?
Früher hattest du immer so kleine Bilder, die sind jetzt irgendwie größer.
Ja, stimmt, du hattest mir irgendwann mal irgendwas gesagt, ich weiß aber nicht mehr.
Genau, das hat dazu beigetragen, mit Sicherheit.
Mhm.
Dann kriegst du, glaube ich, nur alle paar Wochen mal überhaupt die Chance, da reinzukommen, weil Explore ist... Ja, also du wirst gesperrt, nachdem dein Bild drin war für eine Weile.
Okay.
Was noch alles? Keine visible Watermarks. Oder zumindest, also wenn du auf dem Foto jetzt rechts unten Foto Copyright 2019 Holger Klein stehen hättest,
ja,
dann wäre die Chance wahrscheinlich kleiner.
Dann käme ich mir auch ein bisschen blöd vor.
Na, ich habe das bei manchen Bildern drin, auch schon bei welchen, die in Explore waren. Und deshalb... Stimmt's wahrscheinlich nicht ganz, aber es gibt halt so diverse Faktoren, die das tun. Ach ja, genau, und ob du Pro bist oder nicht. Weil seit Flickr den Jungs von Smugmug gehört, haben ja dann irgendwie das Pro quasi übernommen, das noch ein bisschen aufgebohrt, und einer der Perks für die Pros ist eben, dass deine Chancen höher sind, in Explore zu landen. Also du hast dich quasi auch ein Stück weiter reingekauft.
Verstehe, so Follower kaufen.
Tja. Das ist so ein bisschen ernüchternd. Andererseits unterstützt natürlich genau das, was die eigentlich wollen, nämlich
na klar.
Community.
Mhm.
Und ich glaube, dass das auch die wichtigsten Faktoren sind. Also sei echt, sei jemand, der teilnimmt, und dann hast du größere Chancen, da rein zu rutschen. Tja.
Sonst habe ich auch nichts erlebt. Jedenfalls nichts, was mit Fotografie zu tun hat.
Ja, gut, wie gesagt, jetzt ist ja erst irgendwie der böse Winter rum mit.
Jetzt dürfte es nur mal ein bisschen wärmer werden, so langsam, ne?
Schon ein bisschen.
Nächste Woche bin ich in London. Was will man da eigentlich noch fotografieren? Das ist ziemlich die dämlichste Frage, die man stellen kann, wahrscheinlich. Ne?
Na, ich hab vor Jahren, das muss mindestens 10 her sein, war ich mal dort und habe. Irgendwo übernachtet und musste dann, also bei Freunden dort, und musste dann irgendwann auf den Zug zum Flughafen und bin dann aber, irgendwie ein paar Stunden hatte ich einfach noch Zeit und bin dann sehr früh raus und bin dann zum Chelsea Market gegangen. Nee, nicht Chelsea Market. Wie heißt denn das Ding? Dieser Markt?
Camden?
Camden Town Market, genau, natürlich. Camden Town Market. Und das ist ja auch so, viele Touris und so weiter. Aber ich bin dahin, während die aufgebaut haben.
Das ist schön, ja.
Also bevor der Betrieb richtig losging. Mhm. Und hab mir dann den Spaß gemacht, gleich noch ein bisschen Content zu produzieren, indem ich eine recht frühe Tips from the Top Floor gemacht habe über Street Photography dort. Mhm. Und hab dann da Verkäufer fotografiert und hab die interviewt und mit denen gesprochen und so ein bisschen drüber geredet, ob denen das dann, wie das funktioniert mit denen, mit der Fotografie, ob die das in Ordnung finden, wie sie damit umgehen.
Weil, und?
Naja, die meisten waren relativ cool und meinten nur, es freut uns, wenn wir vorher gefragt werden.
Ja.
Weil, wenn du deinen prominenten Stand hast, dann wirst du halt
1000 Mal von,
30 Mal in der Stunde wirst du da abgelichtet von irgendjemandem. Und die Leute, die fragen, kriegen dann halt irgendwie mehr Wohlwollen.
Da hat er hier immer, wie nennt man das, Auffrischung Street Photography. Was mache ich denn? Ich wollte meine Alpha mitnehmen, weil ich da so einen kleinen Zoom dran habe, 16 bis 50.
Welche Alpha ist das?
Alpha 6000.
Ah ja, alles klar.
Die ist lichtstark genug, also eigentlich, also sie könnte natürlich noch lichtstärker sein, damit ich nachts auch ein bisschen mehr Spaß haben kann. Komm, aber das ist,
halbwegs auch nicht subjektiv, brauchst
nichts Besseres. Also die wollte ich mitnehmen, zumal ich auch nur mit Handgepäck reise, halt auch keine großartige Ausrüstung, auch das lange, also das Tele lasse ich glaube ich auch zu Hause, habe ich gedacht, weil.
Ich mache eher so normal, wenn Brennweite bis ein bisschen weitwinklig, also bei der APS-C halt so.
16 bis 50 habe ich jetzt.
16,50, perfekt.
Ja.
Da bist du richtig.
So, was machen wir dann? Gebäude fotografieren. Welche Linien müssen in Ordnung sein?
Also die oberste Regel, sonst darfst du das Bild ja nicht mal auf Instagram posten, ist natürlich, also ne, feste Regel, vertikale, parallel.
Vertikal, parallel.
Nein, aber ich find Bilder schön aufgeräumt, wenn die senkrechten Linien der Gebäude zueinander parallel sind. Also Kamera nicht kippen. Hilft. Das ist wie bei dem Geldautomat vorm Puffbild, ist das ja auch schon sehr schön ausgerichtet. Deshalb wirkt es so schön rund und gerade.
Kamera nicht kippen ist aber gar nicht so einfach, ne?
Nee, ist es auch nicht, und deshalb würde ich es aber auch nicht überbetonen, weil es gibt halt so Geschichten, da ist es wurscht, wenn da was Tolles passiert, wenn da jemand Interessantes vorbeirennt,
ja.
Dann halt drauf und ignorier das, ignorier die Regeln. Mhm. Zur Not kannst du das meiste hinterher eh noch irgendwie gerade ziehen. Gerade mit Lightroom oder Photoshop oder Affinity Photo oder sowas. Ansonsten ja, muss halt unterscheiden zwischen dem Candid Shot, also dem derjenige weiß nicht, dass er fotografiert wird, und dem, ja, wie nennt man das? Candid Aware. Also wenn derjenige schon weiß, dass er fotografiert wird, aber so tut, als ob er es nicht weiß.
Okay.
Siehe Marktstand. Ne, da ist jemand, der kriegt im Augenwinkel mit, dass jetzt jemand eine Kamera auf ihn richtet, aber entscheidet in dem Moment, ist mir wurscht, ich mache jetzt einfach weiter. Und oder es gibt dann eben die Street Portraits, also die Straßenporträts. Da sind dann tatsächlich diese, entschuldigen Sie, Sie haben ja eine geile Mütze auf, darf ich mal ein Bild von Ihnen machen? Oder auch Gott, ist das ein süßer Pudel, und pink gefärbt ist ja noch süßer, also darf ich da mal ein Foto machen? Mhm. Solche Geschichten, die mache ich, wenn ich Straße fotografiere, mache ich gerne solche Sachen. Da brauchst du den inneren Schweinehund, den musst du da ein bisschen kalt stellen dafür. Fremde Leute ansprechen ist nicht jedermanns Sache.
Ja, stimmt schon. Aber das kriege ich schon hin. Ich will denen ja nichts verkaufen. Und ja, wenn es ein Marktstand ist, der wirklich nochmal 30 Meter weg ist oder sowas, reicht es ja oft auch einfach mal, die Kamera hochzuhalten und einen fragenden Blick zu machen. Und dann nicken die ja schon oder schütteln den Kopf.
Die Kommunikation geht ja auch ohne Sprechen.
Genau.
Und der zweite Typ Bilder, den ich unglaublich gern mache in der Straße, ist irgendwelche Sachen miteinander in Relation setzen. Also der Mensch und seine Umgebung. Da hast du dann, was weiß ich, ein großes Plakat von irgendeinem Gesicht, ne, so einen 5 Meter hohen Kopf, der gerade irgendwie, keine Ahnung, Früher wäre es eine Zigarette gewesen, die er raucht. Heute steckt er sich einen Lolli in den Mund oder so.
Genau.
Und unten drunter läuft irgendwie eine kleine Person vorbei, die auch gerade einen Lolli in den Mund steckt. Oder? Und solche Ecken, wo dann solche Sachen möglich sind, da hänge ich gerne ab und warte einfach ein bisschen, bis sich was ergibt. Also
ja, das ist genau
langsam bewegen beim Street-Fotografieren, als irgendwie zu schnell an den tollen Ecken vorbei zu sein.
Das ist auch das, was ich mir fest vorgenommen habe, dass ich einfach mich viel mehr an Orten aufhalte, die aus welchen Gründen auch immer interessanten Hintergrund haben und dann mal gucke, was da passiert. Ja. Oder auch einen uninteressanten Hintergrund, also ein komplett geklinkertes Gebäude ohne alles ist ja auch ganz geil. Ne?
Ja klar, das gibt dann natürlich auch Kontrast.
Ja, ja, ja.
Ich habe das vor 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich in New York einen Workshop gehalten mit einem älteren Ehepaar zusammen, die dort ganz viele Workshops machten und die kennen halt die Stadt in- und auswendig und die kennen auch die Ecken, an denen solche Sachen toll sind. Und von dem kam dann die Ansage an die Gruppe, Leute, wir gehen jetzt von hier, von dieser Ecke, einen Block bis zur anderen Ecke. Aber nehmt euch dafür bitte erst eine Stunde Zeit.
Geil.
Und zu schnell ist einfach immer doof bei solchen Sachen. Lass dir Zeit, häng ab, geh nochmal zurück und find eine interessante Gegend, vielleicht auch eine Gegend, wo vielleicht auch ein paar Touris unterwegs sind, die dann eine Erwartungshaltung haben können, dass sie fotografiert werden. Oder dass in der Gegend fotografiert wird, dass sie nicht erschrecken. Nun ja.
Was ich auch versuchen wollte, und dafür will man dann eigentlich schon wieder das Tele haben, ich wollte versuchen, mir einen Baumarkt oder ein Sanitärgeschäft zu suchen, um mir so eine Gummimuffe zu kaufen, um dann mal hochzufahren auf den Chart und von da aus nochmal die Stadt runter zu fotografieren, weil das geht nicht, wenn du nicht irgendwas hast, was dein Objektiv abschirmt gegen die Reflexion, weil da zu viele Scheiben hintereinander sind.
Ich habe gerade, um Gottes Willen, wo ist das denn? Habe ich das hier? Wir haben ja bei Happy Shooting haben wir ja einen Sponsor, der uns immer wieder Sachen zum Testen schickt. Und da habe ich jetzt, ja genau, so ein Produkt. Also ich will jetzt hier nicht wieder für werben. Ich habe es auch noch nicht getestet, aber es gibt es tatsächlich als Fotoprodukt mittlerweile.
Ach komm, wie das heißt es?
Ultimate Lens Hood heißt es.
Ultimate Lens Hood.
Und das ist... Guck's mir gerade an, ja, das ist so
ein Ultimate Teil, Lens Hood. Ja, genau sowas. Ich sehe es gerade auf der Webseite. 30 Euro.
Frag mich jetzt nicht, wie gut das ist. Ich, wie gesagt, habe es noch nicht getestet. Aber das gibt es in verschiedenen Größen und
das ist ja super.
Also da musst du halt dann ans Fenster rankommen und damit, wobei, wenn du jetzt irgendwie eine schwarze Jacke hast und die so ein bisschen hochtust und dann dich damit abschirmst, kommst du wahrscheinlich auch schon sehr weit. Als ich jetzt am Wochenende in diesem Flieger saß, in diesem kleinen, und daraus fotografieren wollte, hatte ich das gleiche Problem. Und das war sogar noch verstärkt, weil das Fenster, das ist eben so, ja, das ist konvex innen, ne? Das ist so ein Plastik, was halt gebogen ist. Das heißt, du hast nach innen, wird alles, was da irgendwie hell ist hinter dir, wird da fokussiert quasi auf dich. Und da durch zu fotografieren, da musste man also tatsächlich Verrenkungen machen, um das irgendwie abzuschirmen. Da wäre mir wahrscheinlich sowas gelegen gekommen, ja. Aber von oben runter fotografieren ist nicht so einfach. Also es ist schon relativ einfach, das Bild zu machen, aber das spannend zu machen wird schwierig.
Das stimmt allerdings. Das Problem hatte ich in Prag. Wir waren in Prag auf dem Fernsehturm. Ja. Da waren wir letztes Jahr nicht, weil war irgendwie geschlossen. Und da habe ich halt auch einfach rundherum einfach mal darauf losfotografiert und ich glaube, ich habe davon nicht ein einziges Foto geflickert.
Und ich sagte ja, warum? Weil die Bilder eine große Tendenz haben, langweilig zu sein.
Absolut. Sterbenslangweilig.
Weil sie keinen Vordergrund haben.
Ja, genau. Da willst du wahrscheinlich dann tatsächlich wieder mit dem Tele stehen und in die Innenhöfe rein fotografieren, weil das auch Blickwinkel sind und Richtungen, die du sonst nicht kriegst, ne?
Ja, oder du nimmst tatsächlich irgendwie einen Vordergrund mit rein. Was weiß ich, schieß jemanden über die Schulter und dann hast du plötzlich einen Teilmensch drauf, der sich die Landschaft anschaut oder so. Also Vordergrund ist ein ganz wichtiges Bildelement. Und bei solchen Sachen, speziell bei so landschaftsartigen Bildern, die also sehr viel in klein zeigen, ist der Vordergrund ist essentiell. Aber ich kenne das, ne? Also die Erfahrung habe ich selber tausendmal gemacht und lerne immer noch nichts draus.
Ja.
Also ich mache dann wieder so Bilder und denke mir so, ah, oh, hat das jetzt sein müssen? Tja. Ich habe ein paar Kuriosa dabei.
Na dann, immer her damit.
Ja, das also die sind beide schon ein paar Wochen her und das eine ist dieser Artikel, den ich dir gerade geschickt habe, in Petapixel, es gibt ein Bier, in dem du Film entwickeln kannst.
Ein Bier.
Das heißt Super 8.
Ja, Super 8 Ale.
Super 8 Super Goes. Das ist irgendwie
ein Sauerbier, ja.
Nach einem belgischen Stil mit ganz vielen Früchten drin und so weiter. ist ein bisschen Marketing-Stunt. Ich fand es nur irgendwie interessant, weil jedes Mal, wenn dieses Thema, komischerweise, jedes Mal, wenn dieses Thema neu hochgekocht wird, was mindestens einmal im Jahr passiert, dass man in Bierfilm oder dass irgendjemand in Bierfilm entwickelt, dann landet es auch immer bei mir.
Natürlich.
Jedes Mal kriege ich Mails und Tweets und Zeug. Und jedes Mal denke ich, tolles Marketing, aber das kann nicht gehen.
Kann nicht gehen? Warum nicht?
Naja, das Bier selber hat erstmal nicht wirklich entwickelnde Substanzen. Also es gibt da so ein paar Projekte zum Thema Film in haushaltsüblichen Dingen entwickeln.
Mhm.
Also nicht böse Chemie, sondern
Kaffee.
Da gibt es zum Beispiel Kaffeenol zum Beispiel. Gibt es Kaffeenol, C-A-F-F-E-N-O-L. Ist halt kaffeebasiert und was da dann entwickelt, ist die Kaffeesäure.
Ja.
Machst du also eine richtig dicke Brühe aus Instant-Kaffee, am besten den billigen Robusta, weil da ist ganz viel Säure drin und da kannst du toll Bilder mit entwickeln. Und das Bier selber, das hat halt nicht wirklich entwickelnde Substanzen.
Naja, das ist eine Gose, das ist ein Sauerbier. Das ist ein sauer vergorenes Bier. Wenn Kaffee Säure das kann, vielleicht kann Sauerbier das
auch. Nee, was die dann machen ist, die kippen da noch ein bisschen Vitamin C mit rein.
Und ist aber dann auch gesund.
Vitamin C kann Film entwickeln. Du könntest in reinem Vitamin C einen Film entwickeln. Das
okay.
ist dann nicht optimal, das wird dann irgendwie ein bisschen schleierig und so. Da macht man dann normalerweise noch so ein bisschen, das muss ich überlegen, ich glaube Kaliumbromat rein oder so. Mhm. Nee, Kaliumbromid. Und überhaupt, aber es würde theoretisch gehen und das ist eben genau die Geschichte. Da gibt es nämlich dann tatsächlich eine Anleitung und da steht dann auch, man soll das bitte, man soll auch noch ein bisschen Vitamin C dazu kippen, damit es auch richtig gut geht und das Bier macht eigentlich gar nichts. Hm. Aber es ist hübsches Marketing. Der hat sich halt an Kodak rangehängt, weil Kodak ja jetzt dann endlich mal langsam mal den ihren
Dingensfilm?
Ihre Super 8 Kamera im Prinzip
ja.
raushaut. Allerdings ist das jetzt wieder mit Ektachrom. Und das ist ein Farbdiafilm, der ist wieder eine andere Geschichte. Also was die hier in Super 8 entwickeln, ist halt irgendwie noch so alter Restbestand von Tri-X auf Super 8 oder so.
Interessant wäre ja dann immer noch die Frage, dass wenn man das mit dem Bier gemacht hat, kann man das danach noch trinken?
Mit Sicherheit nicht. Ich glaube nicht. Nee, lass mal.
Na gut.
Und dann noch die andere Sache, das ist jetzt tatsächlich, das ist irgendwie im April war das, hast du die Sache mit Leica und China mitbekommen?
Leica und China? Nee. Aber gar nicht.
Interessant. Also, wobei das ist, glaube ich, mittlerweile schon wieder einigermaßen abgekühlt und was da Konsequenzen draus sind, weiß ich nicht. Aber es kam im April ein Film, ein kleiner Werbefilm raus.
Mhm.
The Hunt. Und dieser Werbefilm thematisiert historische Geschehnisse und die Fotografie dieser historischen Geschehnisse.
Mhm.
Und eines, was da ganz besonders rausgestellt wird, ist, genau, und am Schluss ist es eben ein Leica-Werbefilm. Ne? Du siehst am Schluss den roten Punkt und die Fotografen, die haben halt alle irgendwie Leicas. Und was du da siehst, unter anderem als einer der Events, die thematisiert werden, ist das Massaker am Tiananmenplatz 1989.
Oh, ja. Nee, das hat ja nie stattgefunden, das wissen wir ja.
Ja, eben, das gibt's ja nicht, ne? Und Naja, das berühmte Bild der Tankman, also der Mann mit seinen zwei Einkaufstüten, der sich da vor dem Panzer gestellt hat. Mhm. Das wird da zwar nicht gezeigt, aber thematisiert. Also du siehst dann so Fotograf, wie er da in seinem Hotelzimmer ist, und du hörst im Hintergrund schon irgendwie die Polizei, wie sie an die Türen rappelt draußen am Gang, und der versteckt dann seine Kamera, der schießt da hinterm Vorhang durch irgendwie, und dann versteckt er die Kamera, ich glaube im Spülkasten vom Klo, und wird dann durchsucht und holt die dann später, und das ist also ganz und überhaupt, und da wird halt so ein bisschen so Fotografen, echte Kerle, und Leica verbindet sich da quasi mit diesem Abenteueranspruch, den die da auch haben wollen. Ja, das hat dann Wellen geschlagen. Also China hat das mal indirekt gleich irgendwie nicht gut gefunden, auf Weibo, auf dem chinesischen, ja, was ist es, Facebook oder so, ist dann der Begriff Leica sehr schnell zensiert worden.
Der ganz krass.
Ja, das ist einfach, du konntest Leica nicht mehr sehen, finden, lesen. Dann ist das Video auch sehr schnell aus dem chinesischen Internet verschwunden.
Klar.
Und dann kam Leica und hat sich davon distanziert.
Das ist ja mal interessant. Ja, die wollen in China Kameras verkaufen. Da leben 1,5 Milliarden Menschen. Genau, und die Mittelschicht wächst. Ja.
Klar. Also sie haben sich davon distanziert. Und zwar war das wohl Leica Brasilien, von denen das kam. Mhm. Dann hieß es, wir haben das nicht in Auftrag gegeben oder autorisiert. Leica-Sprecher sagt dann auch, wir prüfen rechtliche Schritte, um weitere Verbreitung zu verhindern. Mhm. Also sie haben eben...
Klingt ja schon ein bisschen fishy, ne? Dass da irgendwie einzelne Landesdivisionen sich aussuchen können, was für Werbung sie machen. Andererseits auch wieder ganz praktisch, weil jetzt kann Leica sagen, ja, wir hatten damit nichts zu tun.
Clever. Was auch immer da genau ging, das ist eben nicht ganz klar. Die Werbeagentur selber sagt, wir würden nie etwas veröffentlichen, was wir nicht autorisiert bekommen haben vom Auftraggeber. Das Ding war tatsächlich auch sehr, sehr teuer produziert. Wenn du das Video anschaust, das ist sehr professionell. Sehr, sehr professionell. Ja, was dann interessant und lustig war noch am Schluss, also wie das jetzt weitergeht und was da für Leica draus entsteht, weiß ich nicht. Aber sie haben, ich sag mal, ein interessantes Bild abgegeben bei der Sache.
Ja.
Was mich eher noch belustigt hat hinterher, war, dass dann... Ich weiß es gar nicht, ich glaube, der Spiegel ist losgegangen und hat erstmal recherchiert, von wem denn das Bild kommt. Mhm. Also dieses Tankman-Bild. Stellt sich raus, es sind 4 Fotografen, die damals Tankman-Bilder gemacht haben. Mhm. Die waren da in einem Hotel, wo die ganzen Presseleute drin waren, und haben von dort aus eben einen guten Blick auf den Platz gehabt und haben von dort aus eben diese Bilder fotografiert. Und zwar ist das ein Jeff Widener von der AP, und einer von Newsweek und einer von Magnum und einer von Reuters. Und die haben alle 4 mit Nikon geschossen. Wenn man sich das Video dann nochmal anschaut, ja. Leica behauptet in dem Video nicht, dass sie das Bild gemacht haben, ihre Kamera, aber sie haben sich natürlich sehr, sehr stark
Sie sagen natürlich nur, dass man mit Leica solche Bilder machen kann.
Das entsteht im Kopf des Betrachters.
Genau. Sehr schön.
Sehr, 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 sehr schön gemacht. Ja, vielleicht war es auch, nur ein Stunt, um überhaupt Sichtbarkeit zu bekommen, weil die haben sie damit garantiert bekommen. Hm. Ja, gut, das ist, wie gesagt, das kocht mittlerweile nicht mehr. Leica hat damit mit dieser Aktion in meinen Augen zumindest nicht wirklich Sympathiepunkte bekommen.
Nee.
Aber
gut. Aber es ist halt auch tragisch, ne? Also wie sehr so eine Firma dann auch ja einmal bereit ist, andererseits auch gezwungen ist oder sich zumindest gezwungen fühlt, von Freiheit zurückzutreten, um ihr Zeugs zu verkaufen.
Das ist sehr bedenklich, klar.
Aber das hast du ja überall. Ich meine, das hast du bei allen großen Playern. Guck dir einfach an, was dieser Tage so, ne? Iran-Sanktionen.
Ja, so. Oder tatsächlich, also ich meine, gerade der chinesische Markt ist notorisch. Gewisse Apps darfst du nicht.
Ja,
darfst du nicht.
Ja, Google, Yahoo. Im
chinesischen App Store haben, Apple und so weiter. Die Karten, das ganze Kartenmaterial für die Karten-App ist ja landesspezifisch unterschiedlich. Da sind ja teilweise, je nachdem von wo du es aufrufst, andere Grenzen eingezeichnet und so weiter.
Das ist echt, es ist nicht schön. Also Unfreiheit ist nicht geil. Andererseits ist ja das Versprechen, was du dafür kriegst und was in China ja zumindest ganz gut zu funktionieren scheint, Sicherheit.
Ja.
Und das ist eher das, was die Leute haben wollen.
Zumindest glauben sie das, ja.
Ja, klar, bis die Freiheit weg ist, beziehungsweise die Chinesen hatten sie noch nie. Ne?
Nun ja.
Nun ja.
Gehen wir über zum Fragenteil.
Fragen, der Fragenkomplex.
Der Fragenteil, wo alle Zuhörenden gerne auch Fragen reinwerfen dürfen.
Genau, wie das geht, steht im Posting zur Sendung auf vrindt.de. Wo fangen wir an? Huch, jetzt habe ich mich verscrollt. Ich wollte gerade nach oben, bin aber nach rechts. Andi schreibt, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Fotobücher auch rein analog zu erstellen?
Das finde ich lustig.
Die Frage verstehe ich gar nicht. Wahrscheinlich bin ich doof.
Aber ich versuche mal zu... Also Fotobücher, also wir sind ja alte Säcke und da... Also ich spreche jetzt mal nur für mich, aber... Da ist ja in unserer Erinnerung das Fotoalbum.
Ja.
Das war natürlich rein analog, ne? Da hast du Bilder irgendwie abgegeben, Filme abgegeben, Bilder zurückbekommen und hast dann ein Album gehabt und hast du irgendwie Fotoecken rein.
Fotoecken, genau, das war das Wort. Ich denke die ganze Zeit, wie hießen diese Dinger nochmal? Genau. Fotoecke.
Eine Fotoecke ist was total Tolles.
Total super, ja. Vor allen Dingen, wenn du dann das Foto trotzdem 3-4 Mal rein und rausgenommen hast, hast du dann mit diesem, transparenten Plasteding von der Fotoecke das Papier vom Foto so aufgefächert an der Ecke, ja, weißt
da du? Ja. Da hast du aber schlecht, entweder schlechte Fotos oder blöde Fotoecken
gehabt. Ja, wahrscheinlich beides.
Also Fotobücher rein analog zu erstellen, das ist dann der klassische Scrapbooking, ne? Du brauchst natürlich Bilder in irgendeiner Form. Ich gehe jetzt mal wirklich von komplett analog aus. Da hast du Film, da hast du eine Kamera, die den Film schluckt, dann hast du irgendwo die Möglichkeit, das zu entwickeln zu lassen beim DM-Markt oder so. Die schicken es dann an CEWE, die machen dann eine Entwicklung und dann kriegst du deine Bilder zurück und dann kannst du natürlich da schneiden, kleben, Klebespritzstift und schau mal nach Fotoalbum. Also man kann das auch tatsächlich machen. Dann gibt es mittlerweile auch Angebote von verschiedenen Fotobuchherstellern, die dir tatsächlich deine Bilder, also wenn du es dann richtig schön gebunden haben möchtest.
Ich wollte gerade sagen, Bindung ist ja immer so ein, ne?
Ja. Naja, dann gibt es auch Hersteller, die dir tatsächlich Fotobücher auf Fotopapier ausbelichten und das dann für dich binden. Ich glaube, CEWE, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, weil ich habe selber tatsächlich noch nicht wirklich machen lassen. Ich habe nur mal eins in der Hand gehabt und das kommt schon sehr wertig daher.
Fotobücher auch rein analog erstellen. Ich verstehe die Frage nicht.
Naja,
du hast einen Stapel Fotos und willst die gebunden sehen, oder wie?
Rein analog, also ich denke, da rede ich tatsächlich vom Prozess, weil du hast ja heute üblicherweise eine digitale Kamera. Mhm. Wenn du dann ein Fotobuch machst, dann wird das vielleicht irgendwo gedruckt. Das heißt, es wird mit einem Digitaldrucker gemacht, also ein Tintenstrahler oder
okay,
sowas.
Okay, so.
Statt ein analoges Bild auszubelichten und chemisch zu entwickeln. Mhm. Das ist jetzt meine Interpretation.
So wird ein Schuh draus, ja.
Also guck dich um, da gibt es wahrscheinlich schon die Möglichkeit, das machen zu lassen. Ja.
Frage von Michael. Hallo Chris und Holgi. Vor 12 Jahren habe ich mir eine Canon EOS 40D mit einem Sigma-Objektiv 17-70 zugelegt. Ich bin hauptsächlich in der Landschaftsfotografie unterwegs und am Überlegen, ob es sich lohnen könnte, noch einmal 300-400 € in eine neue Kamera zu investieren. Welche Neuerungen und Fortschritte haben sich im letzten Jahrzehnt so ergeben? Würde es sich für mich als mittelmäßig Begabten lohnen, diese Investition anzugehen? Was ich schon mal faszinierend finde, ist, man konnte sich vor 12 Jahren eine Kamera kaufen, mit der man heute noch zufrieden ist.
Vor 10-12 Jahren, da gab es Kameras, die gut waren
und
die auch heute noch, eigentlich noch heute noch ganz gut sind von der Bildqualität. Also ich erinnere mich so an die erste 5D zum Beispiel, also die Ur-5D, die habe ich geliebt und die, wenn du heute Bilder neben die von der 5D Mark IV gegen die 5D Mark I hältst, dann sind die im Normalfall erstmal nicht schlechter. Natürlich hast du jetzt aber ein paar Sachen, die sich mittlerweile tatsächlich verbessert haben, zum Beispiel das Thema Umgang mit hohen ISO-Zahlen, also mit hoher Empfindlichkeit.
Mhm.
Also du knallst dann irgendwie heute deine ISO auf 3200 und die Bilder kommen immer noch babyglatt da raus. Das hast du damals, war halt bei ISO 800 war Schluss, ab 1600 war es schon irgendwie Streuselkuchen.
Ja.
War nicht schön. Da hat sich einfach die Qualität der Sensoren hat sich verbessert. Dann hat sich natürlich die Auflösung verbessert. Also du kriegst heute, hast du kein Problem mehr, dir eine Kamera mit 24 Megapixeln zu kaufen. Und wenn du vor 12 Jahren, was hat die 40D?
Keine Ahnung, aber braucht man eine Kamera mit 24 Megapixeln?
Die 40D hat, was hat sie denn? Na. Bin ich jetzt doof? 10 Megapixel. Nein, natürlich brauchst du keine 24 Megapixel, aber vielleicht halt mal doch, wenn du mal irgendwie ja. einen Teil rauskroppen möchtest zum Beispiel. Also das kann schon sinnvoll sein, so viele Megapixel zu haben. Oder du sitzt heute an einem Bildschirm, der halt 5K ist.
Also was ich ja denke, was mit Sicherheit besser geworden ist, sogar wesentlich besser, ist es die Autofokusgeschwindigkeit, oder?
Also Autofokus ist bei fast allen Kameras besser geworden, ja. Das Interface, die Geschwindigkeit des Interfaces, also dieses Rumscrollen in Bildern oder Sachen einstellen, ist bei vielen Kameras deutlich schneller geworden. Das In-Camera-Processing hat sich verändert. Also die Kameras gehen auch heute anders mit Farben um teilweise. Nicht viel, aber ja. Trotzdem, wenn es jetzt um Landschaftsfotografie geht, also das, was du jetzt schreibst, Michael, Landschaftsfotografie hauptsächlich, da bist du oft auf dem Stativ, ne, mit der Kamera, das heißt eine längere Belichtung, eine niedrigere ISO mit einer längeren Belichtungszeit ist nicht immer das Problem. Hm. Du schießt Landschaften ja auch eher bei Tag, das heißt, du hast mit den hohen ISOs wenig zu tun. Also da würde ich fast sagen, also ja, eine 12 Jahre alte Kamera würde ich persönlich sie ersetzen, weil ich sie halt noch ein bisschen ja vielfältiger einsetzen kann. Hm. Aber ich sag mal, solange dir das gefällt, was da rauskommt und du zufrieden bist damit, also kauf dir nicht eine Kamera und such dann nach einem Anwendungsfall, sondern geh lieber andersrum und schau dir deine Bilder an und wenn du sagst, nee, das ist jetzt wirklich nicht mehr okay, ich will jetzt einfach weniger Bildrauschen oder eine höhere Auflösung. Und dann hast du ein Problem, für das du eine Lösung brauchst. Hm. Aber nicht erst eine Lösung finden und dann das Problem suchen dazu. Die Richtung ist nicht so sinnvoll an der Stelle, glaube ich.
Frage von Tim. Ihr habt ja schon häufiger über Analogfotografie gesprochen. Habt ihr einen Tipp für ein gebrauchtes, günstiges, weil vielleicht oft produziertes Kameramodell, gerne mit Autofokus, um das mal auszuprobieren? Und wo kauft ihr Colorfilme online beispielsweise und lasst diese scannen? Papierabzüge benötige ich eigentlich keine. Geht das auch bei DM? Fangen wir hinten an, oder? Du kannst bei DM auch einfach nur entwickeln und scannen lassen.
Genau, kannst du ankreuzen.
CD dazu.
Ich weiß gar nicht, ob du da jetzt eine Auflösung einstellen kannst, aber weil die machen das eh. Wenn ein Film hinten rauskommt, kriegst du ja meistens auch so einen Kontaktabzug mit. Mhm. Da müssen sie dafür die Bilder in irgendeiner Form scannen und kannst du dir die auch gleich, ich glaube, die kannst du heute runterladen, da kriegst du irgendwie einen Online-Zugang oder sowas.
Farbfilme, wo kaufe ich denn Farbfilme? Teilweise auch einfach beim DM.
Naja gut, du kannst natürlich beim DM den Kodak Gold oder so.
Genau.
Ansonsten Fotoimpacts.
Genau.
.de, die haben einen Shop mit 1000 verschiedenen Sachen drin, also das ist einer der großen Analoghändler.
Neulich war ein Kumpel von mir in Berlin auch spazieren gegangen, meinte, und dann sind wir bei Foto Impacts vorbeigekommen. Das ist ja ein total kleiner Laden. Was sehr lustig ist, weil der macht halt so den Eindruck, also das ist, der macht den Eindruck, ja, der größte aller Zeiten zu sein, aber deren Ladengeschäft ist winzig klein nur.
Naja, sind sie aber auch, aber die sind ja auch mit, zu denen gehört ja auch Adox dazu, die machen ja selber Filme.
Ja.
Ich glaube, die Bestellungen, die du online reinhaust, die werden da nicht im Laden abgewickelt.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Der Laden ist einfach nur noch eine Präsenz, eine physische Präsenz in Berlin, aber also das ist das, die andere ist Marco Direkt, die haben eine sehr große Auswahl. Dann gibt's bei lomography.com.
Stimmt, die haben das auch, ja.
Gibt es Farbfilme? Ja, das sind mal so ein paar von denen. Gibt es noch mehr. Aber heute sind Farbfilme oder Filme allgemein, der Handel mit Filmen findet heute fast nur noch online statt.
Ja, und das kannst du dir auch dann beim Amazon oder wo auch immer du bestellen magst, kannst du dir den Scheiß halt auch bestellen. Es gibt jede Menge Händler bei eBay zum Beispiel, die dann auch so, wenn du so richtig auf die Kacke hauen willst, große Gebinde, so was weiß ich, 30 Filme direkt bestellen kannst für kleines Geld. Das ist eigentlich schon ganz komfortabel dann, ja.
Ja.
Zur Frage.
Die Frage nach den Kameras?
Genau. Eine gebrauchte analoge am besten mit Autofokus.
Das mit dem Autofokus.
Olympus My 1.
Ja, zum Beispiel.
Die ist, die Frage ist, was die kostet, weil das könnte mittlerweile auch schon wieder so ein Schätzchen sein. Ich guck mal gerade. Also die ist eigentlich, also Olympus My 1 bei eBay. Wie wird denn die da gehandelt? Gucken wir mal. Ab 1 Euro, ja genau, sofort kaufen. 75 Euro, 70 Euro, 50 Euro. Sie ist nicht ganz billig, ja, weil das ist halt eine geile Kamera. Das war auch damals schon eine sehr, sehr geile Kamera. Die macht einen schönen Autofokus, die transportiert den Film automatisch weiter, ist so ein idiotensicher Teil. Also kannst du auch nur durchgucken und abdrücken.
Ansonsten, ich meine so die Nikon F-Serie.
Wie heißen die dann?
Fokus F3, F2.
Mhm.
Sowas zum Beispiel. Ich schaue gerade, die Canon AE1, nee, die hat noch keinen Autofokus.
Ah, das sind dann richtig Spiegelreflex, sind wir da schon, ne? Ja, genau.
Das sind so Spiegelreflexkameras, ja.
Andererseits, wozu willst du einen Autofokus? Also Autofokus
würde ich nicht überbewerten, ehrlich gesagt.
Genau.
Wenn du richtig mal eintauchen willst, dann geh da ruhig noch ein paar Jährchen zurück und mit einem 50er Objektiv manuellen Fokus, das ist eine Lernerfahrung, die wirst du hinterher nicht mehr missen wollen.
Genau.
Also würde ich tatsächlich raten in diesem Moment, lass mal das Autofokus weg, das ist nicht wichtig.
Na und wenn du dir einen Spiegelreflex kaufst, hast du ja dann auch deine Fokussierhilfen da drin, das ist ja auch idiotensicher, dann irgendwie so eine
genau.
Nikon F301 mit einem Schnittbildindikator, das ist ja ein No-Brainer. Ja,
da brauchst du nämlich den Autofokus nicht, du kannst nicht falsch fokussieren im Prinzip, du musst halt aber dafür durchgucken. Ne? Und dann
was hast du hier?
Dinge dazu.
Gehäuse kriegst du für 30, 40 Euro, teilweise werden sie mit Objektiv verkauft. Ja, das ist alles nicht so teuer. Und die kann dann auch ruhig in der Ecke liegen, im Zweifelsfall. Ja. Und diese 301, das war halt meine erste Spiegelreflex im Leben. Mhm. Die fand ich total klasse damals. Ja.
Wo ich noch persönlich sehr dran hänge, ist die Minolta X700. Also auch kein Autofokus, macht Belichtung für dich automatisch, aber ist halt auch eine kleine Spiegelreflex mit, ja, die hat eine schöne Haptik, die fühlt sich gut an, die macht Spaß.
Und eventuell kriegt man die auch ein bisschen günstiger mit Objektiv, weil die Nikon-Objektive aus irgendeinem Grund recht teuer gehandelt werden.
Tja, weil die natürlich mittlerweile, speziell jetzt mit den ganzen Vollformatiken, Spiegellosen, da kannst du ja alles drauf adaptieren, auch auf die kleinen Spiegellosen. Ne? Du kannst ja die ganzen alten, in Anführungszeichen, Objektive, kannst ja auf die neueren Kameras, die keine Spiegel mehr haben, mit einem günstigen Adapter drauf.
Kann. Ja, stimmt.
Und die Nikons, die haben oft noch einen manuellen Blendenring, den die Canons da teilweise schon nicht mehr hatten. Speziell die EF-Objektive. Das brauchst du natürlich dann, wenn du es voll manuell machen möchtest.
Ja, aber stimmt schon, was Chris sagt. Am besten, leg nicht so großen Wert auf den Autofokus. Da kannst du, wenn du es Spiegelreflex machst, so gut wie gar nichts falsch machen. Und wenn du dann irgendwie so eine billige Hosentaschenkamera hast, mit den Standardeinstellungen, weißt du, Porträt, drei Leute und Berg, das kannst du ja so umschalten, dann ist das ist auch okay. Und da empfehle ich, also die schönste Hosentaschenkamera, die ich kenne, ist ja die Minox GT.
Das ist auch eine schöne Kamera.
Also die ist richtig toll, da kann man auch wenig falsch machen. Die hat sogar ein Belichtungsmesser eingebaut und zeigt dir an, ob du über- oder unterbelichtet hast. Und händisch abzuschätzen oder per Augenmaß abzuschätzen, ob das Motiv jetzt eher 3 oder eher 10 Meter entfernt ist, das kriegt halt auch jeder hin.
Und die ist tatsächlich dafür, dass es eine Kleinbildkamera, also eine Vollformatkamera ist, die ja wirklich winzig.
Ja, die ist ein Träumchen. Also die GT ist wirklich ein Träumchen. Die kriegst du hinterhergeworfen auf eBay. Ja.
Gut.
Nächste Frage. Kommt von Kai. Gibt es bei analoger Fotografie ein Äquivalent zum Dynamikumfang bei Filmen? Und ist das bei digitaler Fotografie in RAW überhaupt relevant? zur Erklärung. Bei der Produktion von Filmen ist der Dynamikumfang wichtig. Je höher der Dynamikumfang, desto mehr ist auf dem Bild in den dunkelsten und hellsten Bereichen zu sehen. Filmt man beispielsweise in einem dunklen Zimmer, in dem die Sonne durch das Fenster scheint, sieht man auf einer Aufnahme mit hohem Dynamikumfang sowohl Details innerhalb des dunklen Raumes als auch Details zum Beispiel in den Bäumen vor dem Fenster.
Ja, es gibt ein Äquivalent. Also Dynamikumfang ist, wie gesagt, wie du es gerade erklärt hast, der Unterschied oder die Spanne zwischen dem Dunkelsten und dem Hellsten, was das Ding abbilden kann. Und auch ein Film hat einen Dynamikumfang. Der ist vielleicht nicht ganz so scharf begrenzt wie der bei einer digitalen Kamera. Die Frage finde ich jetzt aber, die ist mir nicht ganz klar. Gibt es bei analoger Fotografie ein Äquivalent zum Dynamikumfang beim Filmen? Meint er jetzt damit Videofilmen? Meint er damit Filmfilmen?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Ist das bei digitaler Fotografie überhaupt relevant? Also ich denke, er geht da von Video aus, von digitalen.
Okay.
Ist bei analogem Film ist es im Prinzip genauso, nur dass der Film eher nach oben im Bereich der Highlights, also der helleren Bereiche, Spielraum hat.
Mhm.
Der ist, also du kannst einen guten Farbfilm oder sowas kannst du kaum überbelichten. Das ist fast nicht möglich. Also da gibt's interessante Online-Geschichten. Dafür möchtest du gerne bei Filmen irgendwie den Bereich der Schatten nicht zu tief unterbelichten, weil da kannst du nichts mehr rauskitzeln. Aber im Prinzip gibt's das, ja.
Max fragt, meine erste Frage, was haltet ihr von I'm Back? Habt ihr das ausprobieren können und ist das eine sinnvolle Ergänzung, wenn ich mehrere SLR-Ausrüstungen aus den 70er, 80er Jahren rumliegen habe? Worum geht's?
Mach mal auf imback.eu.
Back.eu.
Imbac.eu. Also, was ist Imbac? Imbac ist ein Projekt, was mal irgendwo gecrowdfundet wurde. Und das ist eine Konvertierung deiner analogen Spiegelreflexkamera.
Ach, so eine Nummer. Ja, okay.
Digital. Also, Imbac heißt deshalb Back, weil es geht um ein Rückteil.
Ja.
Was du quasi da, wo du die Kamera an die Kamera ranflanschst und das Prinzip von einem Back ist, dass es hinten ja über so eine komische Spiegelumleitgeschichte quasi das Bild irgendwie nach unten in so ein Teil, was unter der Kamera klemmt, umleitet und da ist dann ein Sensor drin, der das aufnimmt,
mhm.
Digitaler. Und da gibt es verschiedene Versionen davon, ich glaube, da ist viel auch 3D gedruckt dran, für verschiedene Kameras, das wird da unterstützt. Also die gerade Canon F1, Canon A1, AE1, da haben wir Nikon F2, 3, also die wir vorher genannt haben, Nikon FE und, also einen riesengroßen Sack an verschiedenen
Kameras. Das ist eigentlich eine geile Idee, ja.
Ist eine geile Idee.
Aber nicht für 300 Schweizer Franken. Dafür ist es jetzt wieder keine geile Idee.
Aber es ist halt genau preislich ein bisschen. Naja, 300 Schweizer Franken ist der Standard plus dann noch so ein Adapter für 50 bis 80 Franken.
Okay.
Und was an Bildqualität rauskommt, ist jetzt auch nicht das, was aus einer digitalen rauskommt, weil das halt auch nochmal so einen optischen Pfad hat. Und wie groß der Sensor ist, weiß ich jetzt nicht. Es ist spaßig, ich finde es nicht uninteressant. Ich hätte damals, als digital aufkam und ich mir gewünscht hätte, ich könnte meine analoge Spiegelreflex konvertieren in irgendeiner Form, da hätte ich wahrscheinlich einen Arm und ein Bein dafür gegeben.
Da gab es ja damals, das gab ja auch immer wieder so Gerüchte, dass es kurz davor ist, in den Markt eingeführt zu werden und so als Filmpatrone sozusagen, die dann hinten drin liegt. Ja. Aber dabei hätte man sich auch an drei Fingern ausrechnen können, dass die Kamerahersteller ja blöde wären, wenn sie sich diese kompletten Produktzyklus ausfallen lassen würden. Ne?
Ich war vor ein paar Jahren in Rochester und ja. war da in New York und war da im Museum, im George Eastman Museum, also von Kodak.
Mhm.
Und dort im Fundus, also in der großen Halle, wo die ganze Fotogeschichte bewahrt wird im Prinzip. Und dort hat mir dann der Kurator dort eine einstündige Tour gegeben und am Schluss der Tour kam er dann so zum Digitalbereich und da zeigte mir genau dieses Ding. Genau dieses Ding, was so eine, wie aussieht wie so eine Filmpatrone mit so einer Lasche dran, die man dann da hinten hintut, wo der Film eigentlich liegt. Das Gerät hat Kodak damals gebaut.
Ja, die haben das alle gebaut. Und dann ist ihnen aufgefallen, hey, Moment mal, wir können ja viel mehr Geld verdienen, wenn wir den Leuten neue Ausrüstungen verkaufen.
Und auf meine Frage, warum Ist das nicht so ein Produkt geworden? Also ich fand es toll, ich durfte es anfassen. Ja. Ne? Das war so, oh, das war zu Beginn der digitalen Fotografie, war das ein feuchter Traum, so ein Ding. Und da hat, ja, meint er, ja, no money in it. Das lohnt sich nicht.
Genau.
Ja, also dieses I'm back ist ganz cool. Aber im Moment, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt eine Analoge in die Finger nehme, dann juckt mich das gar nicht mehr, sondern ich will jetzt da einen Film einlegen und damit fotografieren. Mhm.
Ja. Zweite Frage von Max betrifft Cyanotypie. Ich habe einen Hersteller gefunden, der verschiedenfarbige Emulsionen anbietet und mittels Rasierspiegel und Schuhkarton Fotos gemacht, freilich als negative. Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich simpel positive herzustellen, also eine Cyanotypie-Flüssigkeit, die dann weiß wird? Exkurs, was ist Cyanotypie?
Cyanotypie ist die Blaupause.
Das ist ein grafisches
Verfahren, wo du durch Kontaktabzug, also du legst auf, du beschichtest ein Stück Papier mit der entsprechenden Mischung aus zwei Chemikalien. Mhm. Kann man sich online irgendwie mal ergoogeln. Und dann lässt du da UV-Licht drauf fallen, zum Beispiel so Sonnenlicht, 15 Minuten. Und dann hast du hinter den Schatten von dem, was du drauf hast, auf dem Papier. Und dann entwickelst du das, indem du es unter flüssigem, kaltem Wasser unter dem Wasserhahn auswäschst. Mhm. Und dann hast du hinterher ein Blau auf Weiß oder Weiß auf Blaues Bild. Und das ist ein ganz altes fotografisches Verfahren. Und da kannst du natürlich jetzt auch, wenn du große Negative hast, also so Großformat, 4x5 Zoll Negative, kannst du dann da eben auch Fotoabzüge mitmachen. Oder du gehst her, und das machen eben auch manche, und haust das Ding irgendwo in deine Bildbearbeitung, invertierst das und druckst es dir auf eine Folie aus mit einem Tintenstrahldrucker, mit schwarzer Tinte. Das heißt, du machst dir ein Negativ von deinem Bild in groß und das legst du dann wieder auf so ein Cyanotypie-Papier und hast dann ein Positiv. So kann man es machen. Und die Frage, ob es jetzt eine Möglichkeit gibt, ob es eine positive Cyanotypie-Flüssigkeit gibt, nicht, dass ich wüsste. Aber was ich schon gesehen habe, ist, dass Leute tatsächlich mit Papier Kontaktabzüge machen. Also du machst eine Negative auf das Papier A und legst dann das Papier, das darf dann nicht zu dick sein, auf das andere Papier B und belichtest dann durch das Papier von hinten durch.
Okay.
Auf Kontakt mit einem Stück, was weiß ich, ein Fensterglas oder ein Bilderrahmenglas oder sowas drauf, damit das ordentlich Kontakt hat. Mhm. Das muss man aber experimentieren, ob das geht und ob der Kontrast von dem Negativ dann ausreicht. Aber dieser Weg, das Ganze über Umweg über den digitalen Umweg und den Druck auf Folie zu machen, das ist ein ziemlich gängiger Weg heutzutage.
Frage von Till. Ich bin auf der Suche nach einem Fotobearbeitungsprogramm wie Lightroom. Wenn ich das richtig sehe, wird Lightroom nur noch im Abo angeboten. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Habt ihr eine Empfehlung? Hatten wir doch vor 2 oder 3 Sendungen, haben wir doch mal.
Ich geb dir noch mal kurz einen Link durch.
Nee, gar nicht. Ich dir mal in der März-Sendung hatten wir,
da haben wir mal
Polar Capture One Serif Affinity.
Ja, das sind aber, er will ja was wie Lightroom haben. Lightroom macht ja Digital Asset Management.
Ja, okay.
Also das macht ja im Prinzip auch Verwaltung von Bildern, nicht nur Bearbeitung von Bildern. Das ist ja eine Fotodatenbank im Prinzip. Und dass du da keinen Bock auf das Abo hast, lieber Till, das verstehe ich.
Ja, absolut. Absolut.
Speziell da jetzt gerade Anzeichen gibt dafür, dass Adobe die Preise für das Abo jetzt anziehen möchte.
Ach komm.
Ja, es gab diesen Vorfall in den USA.
Das ist nämlich genau das Problem mit den Abos. Weißt du, denkst du, das kann man ja mal machen. Und dann bist du im Login und dann erhöhen sie einfach die Preise. Ich finde das dreckig.
Bah. Also es gab folgenden Vorfall. Jetzt Anfang Mai hat Adobe in den USA haben Benutzer auf der Adobe-Webseite plötzlich nicht mehr dieses Fotografenpaket für einen 10er im Monat oder einen 12er im Monat gesehen, sondern da wurde die 20 Gigabyte Cloud-Variante, wurde irgendwie, oder 200 Gigabyte Cloud-Variante, was weiß ich, das, was halt da im Preis mit drin ist, wurde irgendwie gecancelt oder war nicht mehr da. Und stattdessen gab es nur noch die 1 Terabyte Variante, also großen Cloud-Speicher. Und der kostet dann irgendwie das Doppelte mit diesem Fotografenpaket Photoshop und Lightroom. Und da gab es natürlich erstmal Aufruhr und Tobi hat dann auf Pressenachfrage gesagt, ja, wir testen da manchmal Sachen und das ist gar nichts und so. Und in dem Zuge wurde dann auch irgendwo auf der Website entdeckt, dieses, ich sag mal, alte Paket für, also diesen 10er Preispoint, aber nur noch mit Lightroom, ohne das Photoshop. Wie das jetzt aktuell ist, ich meine, die Sendungen, die nehmen wir jetzt auch nicht ganz zeitnah auf. Das heißt, ich kann es jetzt auch nicht sagen, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Aber es hat mir auf jeden Fall so ein bisschen wieder die Ader am Hals schwellen lassen.
Ja, furchtbar so sowas. Toll. Nee, ich mag das nicht. Also, von daher einfach mal auf den Link klicken in den Shownotes. Lightroom-Alternativen, Exposure X3, Darktable, Hasselblad Focus, Pictorial, genau, Coral Aftershot, DxO Photolab, Sky, also das ist ja jede Menge, da kann man sich ja mal was aussuchen.
Das hat der Boris Nienke, mein Kompagnon von bei Happy Shooting, der hat nämlich genau diese Schmerzen, die du auch hast, und sagt, ich brauche eine Alternative, ich will nicht mehr ewig bei Lightroom bleiben und das kann ich sehr gut verstehen. Und dann ist der mal auf die Suche gegangen und hat sich da überall diese Testdinger kommen lassen.
Sehr gut.
Und hat die mal durchgetestet. Das Fazit, zumindest aus seiner Sicht, ist leider am Schluss, dass er immer noch nicht von Lightroom weg kann. Das hat dann aber mit so Dingern zu tun, wie dass er oder auch ich zum Beispiel, also ich habe seit über 10 Jahren, habe ich Bearbeitungen, ich pflege diese Datenbank seit über 10 Jahren. Mhm. Da sind alle meine Bilder drin, da sind alle meine Schlüsselworte drin, da sind meine Bearbeitungen drin.
Login.
Es ist geil, was es kann und was man damit machen kann, aber der Login ist natürlich heftig.
Aber könntest du nicht mit einer, was weiß ich, älteren Variante, die es als Standalone noch gab, dich da retten?
Nee, da ist auch mittlerweile schon wieder eine andere Geschichte, die gerade hochkocht. Und zwar hat Adobe, also ich versuch's jetzt mal, bitte nagelt mich nicht fest, wenn das jetzt in Stellen falsch ist, aber mein Verständnis ist, dass Adobe da Software drin hat, also es geht um Lizenzen, Software in den älteren Versionen drin hat, die irgendwie von Dolby kommt. Mhm. Also Dolby Audio, die haben ja da auch so Slideshows mit Sound und so weiter. Möglicherweise kann das damit zu tun haben. Und das und sie haben da über Jahre wohl, also da gibt's eine aktuelle Rechtsstreitigkeiten zwischen Adobe und Dolby, deshalb erzählen sie nicht viel drüber. Aber es sieht so aus, als ob Adobe da möglicherweise lange keine Lizenzgebühren dafür bezahlt hat und jetzt sagen sie ihren Nutzern älterer Versionen, tut das mal nicht, weil ansonsten könnte es sein, dass ihr von Third Party verklagt werdet. Mhm. Da kommt dann Dolby, klopft bei dir an die Tür, was ich nicht glaube, aber theoretisch wäre das möglich, dass Dolby sagt, du nutzt unlizenziertes Zeug, Adobe hat die Lizenzen nicht bezahlt und Adobe versucht das jetzt irgendwie auf die User abzuwälzen. Und es ist, also Ader schwillt mehr.
Chris schwillt. So nennen wir die Sendung, ne? Fotoschwellung.
Na, bei Adobe habe ich immer mehr einen Hals und ich verstehe alle, die keinen Bock darauf haben.
Wir nennen sie Adobe-Fotoschwellung. Adobe-Fotoschwellung. Natürlich schön. In einem Wort, damit es etwas alberner aussieht. Nächste Frage kommt von Paul. Habt ihr einen Lightroom-Workflow, um von abfotografierten Farbnegativen die Orange-Maske zu entfernen, ohne dass die Filmcharakteristik flöten geht? Kann man aus abfotografierten Farbnegativen überhaupt zuverlässig auf reproduzierbare Weise die Filmcharakteristik hervorholen? Oder kann man nur so lange an den Farbreglern fummeln, bis jemand mit geschärftem Auge sagt, yo, so hat Portra auszusehen? Mal davon abgesehen, dass ich mein Display natürlich auch noch kalibrieren müsste.
Also, was heute immer mehr passiert ist, wenn ich einen Film habe, dann werfe ich den nicht irgendwo auf den Scanner drauf, sondern ich habe ja eine Kamera zu Hause mit einem Makroobjektiv und vielleicht habe ich auch noch so einen Copy-Stand, also so ein Teil, wo ich dann die Kamera einspannen kann, dass sie senkrecht runter auf den Tisch guckt und oder ein gutes Stativ oder sowas und macht dann Fotos, ne? Kleine Leuchtplatte mit LED-Beleuchtung kostet irgendwie 25 Euro und dann kann man da auch mal Bilder abfotografieren und hat dann eine super Auflösung.
Ich war gerade, weil du Bilder sagtest und er ja negative geschrieben hatte, aber ich meine negative. Ich wollte nicht unken, das ist mir dann in dem Moment auch aufgefallen.
Ja, ich meine natürlich negative, also ja. Filmstreifen.
Ja, ja, ja.
Und das, wenn das ein Dia ist, ist das noch relativ einfach, weil dann hat man positiv. Wenn es ein schwarz-weiß Bild ist, dann hat man es relativ einfach, weil das muss man nur invertieren. Wenn es aber ein Farbnegativ ist, dann hast du genau das Problem, was jetzt, also was Paul gerade erzählt hat, diese Orangemaske. So ein Farbnegativ, entwickeltes Farbnegativ hat ja so einen braun-orangen Ton durchgängig. Und das hat mit der, das ist eine sehr, sehr umständliche Geschichte, hat damit zu tun, wie diese Farbchemie funktioniert und ist quasi optimiert für Farbpapier, also Vergrößerung auf Papier. Und wenn man es einfach invertiert, dann stimmt was nicht. Dann hat man so einen ganz komischen cyanblauen Blaustich in seinem Bild. Und den kann man nicht einfach irgendwie wegrechnen. Da muss man also tatsächlich so ein bisschen Kopfstand machen, um das ordentlich hinzubekommen. Die Software, die bei deinem Scanner mitkommt, also wenn du so einen Flachbettscanner hast, Epson, Canon, was weiß ich alles, da ist dann so ein Umwandlungsprozess eingebaut. Aber beim Abfotografieren eben nicht. Es gibt so ein paar Online-Geschichten, wo dir so Prozesse erklärt werden, wie viele Ebenen du in Photoshop wie an, auf welchem Modus stellen musst und drüber kopieren musst und hier eine Pipette und da. Das ist relativ komplex. Es gibt eine relativ einfache Möglichkeit, die kostet aber Geld. Das heißt Negative Lab Pro. Das ist für Lightroom. Ist das ein Plugin? Und dieses Plugin wandelt dir Bilder Farbnegative um. Und das macht es so, dass du hinterher trotzdem noch dran editieren kannst. Und das kostet ein Huni. Das ist das Problem dran. Das
ich wollte gerade sagen, für so einen Spaß.
Ich hab das
andererseits, als andere Leute haben auch teure Hobbys. Ich habe auch teure Hobbys, also von daher.
Ja, das Geld, was du bei der gebrauchten Spiegelreflex für 30 Euro gespart hast. Ich würde aber trotzdem jedem raten, das Ding jetzt nicht einfach mal blind zu kaufen. Also Moment, das sind ein Huni US-Dollar übrigens.
Ja, dann ist also,
99 US-Dollar,
ja, das sind
88,60 Euro nach heutigem Tageskurs.
Trotzdem viel Geld.
Ja, ich weiß. Vor allem heute in Zeiten, wo man gewöhnt ist, für 1,50 sich eine iOS-App
zu klicken, die das auch macht, genau.
Trotzdem ist es von der Bedienung jetzt nicht ganz einfach. Mhm. Also man muss das tatsächlich ausprobieren. Deshalb rate ich dann einfach mal auf Negative Lab Pro zu gehen, auf Guide rechts oben zu klicken und sich dann dieses 35-minütige Video anzuschauen, wo das Produkt erklärt wird. Weil erst nachdem ich das mir angeschaut hatte tatsächlich, habe ich verstanden, wie man es benutzt. Es ist also nicht intuitiv, das Ding. Aber ich habe mir quasi für euch die Kugel gegeben und habe es getestet. Und es funktioniert.
Chris is looking at videos, so you don't have to. Genau.
Ich habe das Ding gekauft, dieses Plugin. Es funktioniert. Wenn man ein bisschen Schmerztoleranz hat, was die Benutzung angeht.
Okay.
Aber dann ist es gut. Dann macht es das, was es soll.
Frage von Sebastian. Objektive. Autofokus oder immer manuell?
Also immer manuell. Wenn ich wählen müsste, wäre es manuell.
Aber ja.
Das liegt daran, dass ich es gewöhnt bin. Das liegt daran, dass ich Objektive habe, die fürs manuelle Fokussieren gemacht sind. Also die gut laufen, die, ne, und dann habe ich entsprechende Fokussierhilfen.
Mhm.
Und trotzdem gibt es so 20% der Zeit, wo ich froh bin, einen Autofokus zu haben.
Klar. Aber stimmt schon. Wenn ich wählen müsste, dann würde ich auch manuell nehmen, ja.
Du hast einfach mehr Kontrolle.
Du hast mehr Kontrolle, genau.
Und wenn du eine Kamera hast, die dir hilft, zu fokussieren.
Wenn du die hast.
Du hast so ein Fokus-Peaking in deiner digitalen, das dann automatisch beim manuellen Fokus irgendwie.
Aber hast du das jemals hingekriegt, wenn du die Blende richtig weit aufgerissen hast, dann noch den Fokus da zu haben, wo du ihn haben willst, mit diesen Fokussierhilfen in der digitalen? Ich habe das noch nie geschafft.
Meine Fokussierhilfe ist dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, also ich sag mal 3 Sekunden mehr Zeit habe, dass ich kurz digital reinzoome, dann fokussiere, wieder rauszoome, das Foto mache.
Ah, okay.
Und dann sitzt das exakt da, wo es soll. Aber das gibt ja Kameras mittlerweile, die das auch tatsächlich automatisieren. Das heißt, in dem Moment, wo du an dem Fokusring drehst, wird in der Mitte so ein Kasten irgendwie 10-fach vergrößert.
Mhm.
Und dann siehst du da die Schärfe. Also das Fokus-Peaking, was dir so ein bisschen die Kanten
Kantenglitzern,
ja. Das Kantenglitzern, da kann ich auch nicht wirklich mit, aber das liegt aber jetzt wahrscheinlich eher an mir, beziehungsweise es liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich da noch nicht die richtige Kamera in der Hand hatte.
Tja. Was mich hier ein bisschen stört, ist, dass Autofokusobjektive für die Spiegelreflex, die fühlen sich, wenn man manuell fokussiert, immer nicht so an, als sollte man das tun, weil man den Motor kaputt machen könnte.
Ja, du hast bei den, da gibt's unterschiedliche Varianten. Da gibt's die mit dem gekoppelten Motor. Mhm. Da solltest du tunlichst den kleinen Schalter auf M wie manuellen Fokus umstellen. Mhm. Also den am Objektiv, nicht den oben auf der Kamera, der ist für manuelle Belichtung. Aber den am Objektiv quasi umstellen, da wird dann tatsächlich bei manchen Objektiven was mechanisch entkoppelt. Mhm. Da drehst du also nicht den Motor gewalttätig, sondern dann kannst du ihn freidrehen. Die klassischen 50mm 1.8er zum Beispiel von Canon. Die aktuelle Version auch schon nicht mehr, aber davor. Und dann gibt's die FTM-Objektive. Das sind Objektive, die eine andere Methode zum Scharfstellen nehmen, nämlich so Ultraschallmotoren. Die laufen dann auch mal unter HSM oder USM, High-Speed-Motor, Ultrasonic-Motor. Und die haben manchmal dieses FTM-Feature. Oder meistens, da kannst du einfach fokussieren, wann du willst. Full-Time-Manual heißt das, FTM. Das muss man aber je nach Objektiv einfach mal gucken, was da angebracht ist. Steht in der Anleitung.
Nächste und letzte Frage kommt von Daniel. Und das ist dann auch die letzte Frage, die eingereicht wurde. Was, glaube ich, im Wesentlichen daran liegt, dass ich vergessen habe, die April-Sendung zu veröffentlichen, weil ich doof bin. Also reicht schön weiter Fragen ein, liebe Freunde der Fotografie.
Ja, wir haben bald keine mehr.
Und dann stellen wir die Sendung ein. Wenn es keine Fragen gibt, stellen wir die Sendung ein.
Genau.
Hallo, ihr Götter des Fotografie-Podcasts. Mehr brauchen wir da eigentlich auch gar nicht vorzulesen. Ne? Ich lese das jetzt nochmal vor. Hallo, ihr Götter des Fotografie-Podcasts. Jo, fühlt sich immer noch so geil an.
Was in der Klammer steht, ist noch wichtig.
Kein Scherz, ihr seid so ziemlich die Besten. So ziemlich? Was soll denn das sein? Ja, okay, Danny Crane. Aber...
Lies mal weiter.
Nachdem ich in einer alten Folge gehört habe, dass mein Ex-Kollege Holger, ich habe früher selber mal für For You und Fritz gearbeitet, das war allerdings zu einer Zeit, als Ken Jebsen mit gutem Willen noch als normal durchging. Nachdem ich gehört habe, dass mein Ex-Kollege Holger sich eine Perfekta 2 geschossen hat, habe ich gedacht, kann ich auch. Frage, welche Filme Schwarz-Weiß bevorzugt und wo entwickeln lassen? Nee, Homelabor ist nicht. Und sonst noch irgendwelche Tipps für den Umgang mit dem Ding? Naja, welche Filme? Rollfilm ist eine Rollfilmkamera. Also die Perfekta ist eine 6x6 macht die Rollfilm, aber in so einer...
Das ist ein Bakelitgehäuse.
Und sie hat so ein bisschen so eine Optik wie eine Kleinbildkamera. Also so vom Aufbau her halt irgendwie. Ist aber tatsächlich ein Mittelformat, wo du den Objektivtubus ein Stück rausziehst.
Den musst du rausziehen, weil zum einen hat dann das Objektiv den richtigen Abstand nach hinten und zum anderen funktioniert dann auch erst dieser Auslösemechanismus.
Ja, und was du halt auch hast, ist, du hast, ich glaube, 3 Blenden. Jetzt lass mich nicht lügen, jetzt muss ich selber hier mal gucken. Steht tatsächlich gerade hier, was ist denn hier?
Also es hat eine Brennweite von 80 Millimetern, das ist quasi Normalbrennweite für 6x6.
Genau, dann hast du eine 22er, eine 11er.
Riesenzahl 2.
Und eine 22, was ist denn? Ich kann halt nicht richtig sehen, das ist so dunkel hier gerade. Also du hast 3 Blenden. Eine kleine, eine mittlere, eine große.
Und 3 Belichtungszeiten.
Du hast 3 Belichtungszeiten. Eine Hundertstel, eine Fünfzigstel, eine 25stel und ein B gibt's auch noch dazu.
Wurde von 54 bis 56 hergestellt von der Firma Rheinmetall Sömmerdar.
Genau, VEB Rheinmetall ist es. Also Rheinmetall kennt man eigentlich auch nur von Panzern sonst. Ne?
Ja.
Keine Ahnung, was man da beachten muss. Also nee, eigentlich, das ist ein schöner Spaß. Also das ist halt ein bisschen wie Aquaklack.
Ja, oder so ein bisschen wie Holger. Ich meine, die hat 2 Linsen, das ist ein Achromat, das ist eine Linse, die ist für Schwarz-Weiß gerechnet quasi, wenn man da vielleicht überhaupt von Rechnen sprechen kann. Schwarz-weiße Filme, was du da reintust, naja, Rollfilme, schau doch mal bei Makro Direkt oder bei Foto Impacts zum Beispiel. Da kannst du bei Film einfach mal oder Schwarz-Weiß-Film klicken und dann kannst du noch irgendwo die Größe auswählen.
Und vor allen Dingen würde ich ein bisschen mehr ISO, also ein 400er würde ich da reinpacken, einfach sicherheitshalber.
Packst ein 400er rein. Ich würde sagen, so der Film, mit dem du nie was falsch machen kannst, ist der Tri-X von Kodak. Mhm. Der ist auch im Schwarz-Weißen einer meiner Lieblingsfilme. Ist hoch auf der Liste, weil der schöne Kontraste macht und weil der relativ gutmütig ist. Ansonsten, ja, probiert mal ein bisschen. Und Schwarz-Weiß-Filme. Und wo lässt du deine Schwarz-Weiß-Filme entwickeln?
Die mache ich entweder selbst hier in der Dose oder ich schmeiße.
Das ist ja keine Option.
Oder ich schmeiße beim DM ein.
Du kannst
das dauert dann halt ein paar Tage länger. aber die machen halt auch Rollfilm.
Das machen die, das heißt, DM schickt das dann tatsächlich an
CEWE.
CEWE. Mhm. Und CEWE macht eine Entwicklung. Und die haben dort eben für genau diese Sonderfälle, also das meiste, was sie machen, ist Farbnegativfilm. Mhm. Da wird tatsächlich der Farbnegativfilm wird im Dunkeln, werden die auch aus der Dose gezogen und dann hintereinander auf eine große Rolle gespleist, ne? Also aneinander geklebt quasi. Auf eine große Rolle, die kommt dann in die die Entwicklungsmaschine und hinten wird es wieder auseinandergeschnibbelt. Hm. Und damit man die kennt, deshalb ist manchmal auch so ein kleiner Barcode am Film nachher noch. Da kommt der her.
Okay.
Und die Handsachen, ne, solche Sachen werden tatsächlich von Hand entwickelt. Das sammeln die eine Weile und dann wird da von Hand entwickelt. Da hast du aber wenig Einfluss drauf, was sie damit machen.
Das ist richtig.
Wenn dir wichtig ist, dass du zum Beispiel sagst, na, den Film, also wenn du fortgeschritten bist, dann willst du vielleicht, dass der Film nicht in Rotinal, sondern in HC-110 entwickelt wird oder sowas. Für mich gibt's da noch ein anderes Labor, da gibt's einige, aber das ist so unser Stammlabor hier, das ist das Fotostudio 13 in Stuttgart. Mhm. Fotostudio 13 schreibt man mit PH und alles zusammen.de. Nicht immer ganz günstig, aber ganz, ganz cool, so was die können. Die können nämlich alles und machen das auch sehr gut. Also das läuft so unter dem Begriff Fachlabor. Mhm.
Aber ist entsprechend teuer dann wahrscheinlich auch, oder?
Ist nicht ganz günstig, aber den kannst du dann auch tatsächlich so ein bisschen klarere Anweisungen noch geben. Mhm. Zum Beispiel das, was ich früher in der Kleinstadt, wo ich herkomme, immer dem Fotokreidler gesagt habe, wenn ich ein HP 5 Plus abgegeben habe.
bitte schwarz-weiß machen,
genau. Mit 1600 belichtet habe, dann bin ich immer reingegangen und meinte, und den jetzt bitte so pushen, dass er richtig
körnig wird. Nee, ich habe auch gerade verwechselt, HP 5, XP2, weil halt immer, wir haben immer XP2 gehabt, haben dann gesagt, aber bitte auf schwarz-weiß abziehen. Damit es nicht so komisch.
Wenn du einfach mal anfängst, dann kauf dir mal so ein Tri-X von Kodak und schick den entweder per DM beim DM mit oder geh ins Fotostudio 13. Ja. Die machen dir dann auch noch richtig schöne Abzüge davon und so.
Gut. Das war das.
Das war das.
Fragen einreichen unter dem Link, unter dem Fragen eingereicht werden. Vrint.de ist die Adresse zum Podcast.
Und wir brauchen tatsächlich Fragen.
Ja, sonst sind wir aufgeschmissen und müssen die ganze Zeit fremde Bilder angucken, von denen ihr nichts habt, während ihr das hier hört. Und das kommt jetzt, die Bilderschau. Erstes Bild kommt von Sternburg und heißt Marie-Elisabeth Lüders Haus. Quizfrage, ja. Wer war Marie-Elisabeth Lüders?
Das darfst du mir jetzt erklären.
Frauenrechtlerin und ich glaube FDP, frühe FDP oder sowas. Ich hatte ja ein bisschen Hoffnung, dass du das weißt. Ich google das mal schnell. Ja. Marie-Elisabeth Lüders, jo, Deutschpolitikerin, DDP, später FDP, Frauenrechtlerin. Ja. War in jungen Namen und in jungen Jahren unter dem Namen Lisbeth Lüders bekannt. Finde ich einen viel besseren Namen. Lisbeth. Hat er nicht Lisbeth geheiratet?
Ich hatte eine Tante Lisbeth. Gibt's halt auch nicht mehr, ne? Die Lisbeth.
Nee, ja, so heißt heute keiner mehr. Also doch, Menschen heißen Elisabeth, obwohl die Elisabeths, die ich kenne, die sind auch schon alle ein paar Jahre älter. Hm. Also so vielleicht 40 oder so.
Ich habe drei Bilder ausgesucht, die wieder mal so ein bisschen was miteinander zu tun haben. Das ist dann wieder das Ratespiel für dich.
Ach so, die haben was miteinander zu tun. Okay, wir haben das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Das ist ein Blick auf eben das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Das ist ein Gebäude im Regierungsviertel in Berlin und zwar im Spreebogen. Links im Bild ist halt das Gebäude, also ist halt so ein Glaskasten eigentlich, das Gebäude, das dann, wo dann nochmal so eine Betoneinfassung drumrum ist und zwar riesengroß ausgeschnittener Kreis, genau, große runde Löcher und dahinter halt so eine Glasfassade, das ist linke Hand, von rechts fließt die Spree so um das Gebäude drumrum ungefähr. Mhm. Okay, das ist das eine. Da hat er ein bisschen erhöht gestanden. Jetzt wüsste ich gerne, wo er da gestanden hat, um das zu machen. Und
dann laufen da so...
Stimmt, da unten laufen noch drei Leute rum.
Bildes laufen drei Menschen.
Ja.
Und die Menschen, ich finde das ganz interessant, weil das...
die Menschen sind das Dunkelste im Bild.
Die sind das Dunkelste im Bild, die sind in sich geschlossen, das heißt, da interferiert nichts damit, der Hintergrund ist neutral, das heißt, du hast einen guten Kontrast zum Hintergrund, mhm. Die sind eingerahmt und sie geben natürlich eine unglaublich tolle Referenz für die Größe des Gebäudes.
Das stimmt. Also, Banana for Scale. Hm?
Das ist wie Banana for Scale in Form von drei Menschen, die da stehen und letztendlich, wenn du das Bild dir tatsächlich mal ergründest und ein bisschen Zeit nimmst, dann wirst du da landen.
Ja.
Zweifelsohne.
Und ich sehe gerade an den Hashtags, das ist ja, die Instagram-Krankheit heißt ja Hashtag. Das ist in dem Fall, ist das mal ganz praktisch mit diesen ganzen Hashtags, weil dann sieht man nämlich, dass er das mit 35 mm analog gemacht hat. Ist ja auch nochmal schön.
Ja.
Film's
not dead. Und zwar, der Film ist ein Kodak TriX400, also genau der TriX, den wir vorhin empfohlen haben.
Schönes Bild.
Ja, ich mache da gleich mal ein Like dran. Und ihr alle auch. Dann wird sich er oder sie wundern, wo die ganzen Likes plötzlich herkommen.
So, nächstes Foto kommt von PHP Denken. PHP Denken, achso, PHP, okay. Das Foto heißt Stuhl. Wir gucken durch ein Sprossenfenster, in dem bis auf eine Scheibe alle Scheiben zerschlagen sind.
So alte Fabrik
irgendwas. Alte Fabrik irgendwas, genau, im Hintergrund. Also im linken Drittel sozusagen hinterm Fenster, da wächst ein Baum innerhalb des Gebäudes. Im genau mittleren Fenster steht ein Stuhl im Sonnenlicht, aber auch so ein 20er-Jahre-Stuhl, 20er-Jahre-Küchenstuhl.
Holzstuhl.
Der bestrahlt ist, der irgendwie von der Sonne bestrahlt wird, eventuell sogar durch dieses Fenster hindurch oder durch ein Fenster rechts daneben. Nee, das Bild kommt von rechts. Und der Rest des Hintergrundes, also der Rest in der Fabrikhalle ist ziemlich dunkel, aber man sieht, dass da die Natur sich schon breit gemacht hat, so ein bisschen. Da wächst
was. Also was mir gefällt, das erste gerade war ja ein Schwarz-Weiß-Bild, das jetzt ist ein Farbbild.
Ja.
Und du hast also diese Umkehr, nämlich dass die Vegetation drinnen ist.
Da
wächst da nicht nur links der Baum, sondern rechts hinten auch. Und es ist Moos und Gras irgendwie da. Also obwohl das Dach relativ intakt aussieht, ist da drin auf jeden Fall, ja, die Natur holt sich's wieder. Und dann steht dieser Stuhl im Licht und der ist toll eingerahmt. Also wir haben auch wieder eine Rahmung hier. Und ist so auf dem Bild auch das Wärmste.
Ja.
Ne, so von den Farben her. Der hat so einen rot-braunen Ton. Und der Rest ist eher so grün, kühl, also eher so die andere Richtung im Spektrum. Und dadurch ist auch wieder völlig klar, wo du hinschaust. Ne? Dein Blick ist einfach bei dem Stuhl.
Das ist klar.
Du bist sehr genau.
Wäre auch nochmal zu wissen.
Deine Aufmerksamkeit wird sehr genau gesteuert durch dieses Bild.
Wäre nochmal interessant zu wissen, ob er reingegangen ist, um den Stuhl ins Licht zu stellen oder ob das so ein Zufallsding ist.
Also würde mich nie wundern. Also ich würde es vielleicht so tun.
Weil dann ich käme gar nicht auf die Idee, weil ich so unkreativ bin.
Auch hier ist der Stuhl übrigens, zumindest die hellen Teile des Stuhles, sind so gegen den Hintergrund sehr klar deutlich abgegrenzt. Also auch da ist ein starker Kontrast zwischen dem Hauptdarsteller und dem Hintergrund.
Letztes Bild der Bilderschau kommt von Philipp und heißt Subway Station Hansaplatz Berlin. Ist eine U-Bahn-Station. Mhm. Die U-Bahn-Station heißt Hansaplatz, die ist in Tiergarten. Das ist im Übrigen auch was, wo man mal langlaufen und ein paar Fotos machen kann, zwar von Gebäuden. Der Hansaplatz ist entstanden im Rahmen der internationalen Bauausstellung 1907. 50 oder 58. Da hat alles, was an Stadtarchitekten Rang und Namen hat, da ein Haus hingebaut. Da stehen Häuser von Alvar Aalto, von Oskar Niemeyer. Also sowas. Die durften sich da mal richtig austoben. Und ich war immer sehr neidisch auf die Leute, die da leben. Und als ich gedacht habe, Mensch, eigentlich, das wär's doch eigentlich, hier zu wohnen, war es schon nicht mehr bezahlbar. Das ist so. Von daher habe ich jetzt sowieso schon mal eine sehr enge Bindung an diese U-Bahn-Station. Die ist gekachelt und zwar mit kleinen Scheißhauskacheln. Und zwar sind das so diese ganz kleinen Kacheln, die, was weiß ich, vielleicht so 5x5 cm groß sind. Zumindest sehen sie aus der Distanz so aus. Schriftzug Hansaplatz ist in so einer universale Areal gesetzt. Ja, wir gucken. Ist es kein Areal?
Nee, ganz sicher nicht.
Okay, sieht halt so aus. Also so eine serifenfreie Schrift auf jeden Fall. Stimmt, das ist keine Areal. Nee, stimmt, das L. Das L ist schon mal nicht Areal. Ja, stimmt. Ja, ja. Also wir gucken auf diese gekachelte Fläche, da steht Hansaplatz in Versal drauf. Wir stehen auf dem Bahnsteig, gucken halt an die Wand und von rechts fährt eine U-Bahn und die sind in Berlin gelb. Und das wirklich Tolle an diesem Foto ist, dass die U-Bahn in Bewegung ist, also die kommt rein gewischt. Kann sogar sein, dass sie rausfährt.
Ja.
Doch, die fährt raus.
Kann schon rausfahren.
Egal. Und das ist eine Art Foto, an der ich schon so oft gescheitert bin. Ja? Und zwar ein statisches Ding irgendwo und dann eine Bahn, ein Auto, ein irgendwas, was rein oder rausfährt und dann so ein Wischer dadurch macht. Darum bin ich bin da sehr, sehr begeistert von diesem Bild. Wirklich sehr.
Ich auch. Also es gibt so ein paar Dinge, die mir da sehr gut dran gefallen. Das ist ein Farbbild, aber
wunderbar.
Der, der alte Teil, also sprich die gekachelte Wand hinten, die auch nochmal fühlt sich schwarz-weiß an.
Und was sie nicht ist, weil man unten an der Fußleiste sieht man, dass es so leicht bläulich ist. Ne?
Ja, aber auch die Schrift gibt schon irgendwie Aufschluss darüber, dass das nicht von heute ist, dass das älter ist. Und du hast es jetzt gerade schön eingeordnet zeitlich. Also der alte Teil in dem Bild ist quasi so, kommt so fast schwarz-weiß und alt damit auch rüber.
Ja.
Und der moderne Teil, nämlich die S-Bahn, dieses große gelbe Ding, die ist halt modern und damit aber auch farbig. Das ist der eine Geschichte, die da passiert. Die andere ist, dass der alte Teil behäbig, ruhig, bewegt sich nicht und das moderne Ding, das zappelt da quasi auf dem Bild rum.
Mhm.
Und auch hier haben wir so den ganz klaren Fokalpunkt, also da, wo du hinschaust, und das ist in diesem Fall die Schrift.
Mhm.
Die ist A, nicht nur zentral, sondern B, die ist relativ groß und scharf und hat wieder einen sehr, sehr guten Kontrast vor dem Hintergrund. Also auch da ist es quasi völlig unstrittig, was der Hauptdarsteller im Bild ist.
Mhm.
Und das mag ich.
Und jetzt wolltest du wissen, was die
und
alle...
Und es ist gerade.
Ja.
Fast gerade.
Ja,
ne? Links kippt ein bisschen, hätte ich gerade gerichtet, aber so generell ist es gerade und wirkt dadurch natürlich sehr ordentlich aufgeräumt. Passt zum Thema Architektur.
Ha. Sehr schön. Ich guck gerade, was hat er denn? Blende 3.2, 35. Sekunde. So kurz.
Ja, das ist, wenn die Bahn sich entsprechend schnell bewegt,
wenn die
am Ausfahren ist, dann ist sie da schon relativ flott.
Das stimmt, ja.
Dann ist das, reicht das aus.
Ja. So, und jetzt wolltest du von mir wissen, was die drei Bilder gemeinsam haben?
Ja, ich habe es dir eigentlich schon erklärt.
Echt?
Alle einen klaren Hauptdarsteller.
Okay, stimmt. Verdammt. Ah, dieses Hansaplatzbild ist echt schön. Es ist wirklich schön.
Ja.
Super.
Das ist so ein Bild, das würde ich mir ohne mit der Wimper zu zucken an die Wand hängen.
Absolut, ja. Ja. Super.
Ja.
Ja. Einreichung für die Bilderschau. Den Link dazu gibt's auch in den Shownotes zur Sendung. Und die nächste Sendung gibt's, wenn es wieder Fragen gibt. Ne?
Ja, also tut was.
Genau. Ist ja schließlich euer Job. Ihr seid ja Hörer. Das heißt, ihr müsst, warte. Chris, vielen Dank.
Gern doch.
Tschüss und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.